Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist natürlich auch im Endgame Christian Steiner. Wir sind nicht weggeschnipst worden, wir sind alle da, unversammelt. Wir sind vielleicht auch nicht zurückgeholt worden, sondern waren schon immer da. Wir reden heute über Endgame. Ich tue das glücklicherweise nicht alleine, sondern habe mir eine ausgezeichnete Riege der besten Superhelden und Superheldinnen zusammengecastet. Einmal ist das Lara Kalbert. Hallo.
Hallo.
Und es ist Steve Geiler.
Hello again.
Hello again. Ja, du warst auch schon bei der Infinity War Runde dabei. Und wir werden jetzt sehr ausführlich und intensiv über Endgame sprechen. Und natürlich, bevor wir das tun, an dieser Stelle, so albern wie es ist, aber Spoilerwarnung. Weil, also eine Woche nach Filmstart eigentlich schon fast wieder unsinnig, weil ich glaube, alle den Film schon dreimal gesehen haben. Aber ich möchte es trotzdem pro forma. Und das ist halt auch Quatsch, über diesen Film ohne Spoiler zu sprechen.
Das wollte ich gerade noch sagen. Es macht bei diesem Film wirklich so gar keinen Sinn,
also
sich da lange dran, also, ne?
Ich habe es ja neulich versucht. Ich war zu Gast beim Telestammtisch und habe da in einer größeren Riege, also wir haben über den Film auch schon gesprochen, wir haben spoilerfrei tatsächlich getan. Und das Lustige war, wir haben danach auch über Spoiler gesprochen. Es hat sich immer noch keiner so richtig getraut, über den Film zu sprechen, weil alle so andächtig unterwegs waren. So, ja, man möchte es ja niemandem zerstören. Aber natürlich an dieser Stelle spoilern wir. Und ich sehe ja sowieso die Aufgabe dieses Podcasts da drin, immer nach dem Film zu kommen und nach dem Filmerlebnis nochmal über das zu sprechen, was man gesehen hat. Deswegen werden wir das jetzt natürlich auch tun. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber es ist ein Mammutwerk. Vielleicht beste Idee überhaupt, Lara, vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über dich. Du bist ja neu hier in der Runde dabei.
Ja.
Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Comic Invasion Berlin und Polygamia.
Ja. Comic Invasion Berlin ist das Festival der Comic-Szene, vor allem der Indie-Comic-Szene aus Berlin für alle und für Umme. Also das heißt, es ist kostenloser Eintritt. Findet dieses Jahr am 11. und 12. Mai statt, also schon bald, im Museum für Kommunikation Berlin, das ist in der Leipziger Straße in Mitte, und fängt Samstag so gegen 11 an, da könnt ihr kommen, und geht jeden Tag so bis um 7, 8 ungefähr, also ihr habt jede Menge Zeit, und wir haben so um die knapp 70 AusstellerInnen, also ComiczeichnerInnen, die da ihre Tische haben, und dann könnt ihr bei denen für einen schmalen Taler Comics kaufen. Wir haben aber auch ein Rahmenprogramm mit zum Beispiel Lesungen von verschiedenen Leuten aus Berlin und der ganzen Welt. Und wir haben Workshops, da kann man Comic zeichnen lernen oder man kann Sachen mit dem Comic machen, die vielleicht eher thematisch sind, so ein queerer Comic-Hangout zum Beispiel. Und ein bisschen Musik gibt's auch. Wir haben am Sonntag so ein, zwei Leute, die dann auf ihrer Gitarre ein bisschen spielen. Es wird Live-Drawing geben die ganze Zeit. Also jede Menge zu tun. Und wir freuen uns über jeden Menschen, der oder die vorbeikommt.
Das klingt ja auch so ein bisschen nach Festival, oder? So
ja.
Comic-Festival, also nicht nur irgendwie eine Comic-Ausstellung oder eine Comic-Messe, sondern das ist ja irgendwie ein bisschen.
Genau, wir haben den Anspruch, auch wirklich ein Festival zu sein, keine Convention, keine Messe, keine Con im klassischen Sinn, sondern wir wollen wirklich ein Festival sein. Das heißt, wir versuchen so möglichst viel Rahmenprogramm drum zu machen, dass man so ein buntes Gefühl auch hat, dass man sich auch irgendwo hinschillen kann, um einfach auch mal Comics zu lesen, sich gegenseitig darüber auszutauschen. Das Museum selber hat noch ein paar Sachen für eher jüngeres Publikum, so pädagogische Sachen. Es gibt eine Ausstellung, wir haben einen Wettbewerb vorher laufen gehabt, da werden wir ein paar GewinnerInnen ausstellen, aber es geht wirklich so ein bisschen einfach so ein paar Stunden lang dieses Comic-Feeling zu haben, und das kriegst du halt nicht, wenn du nur Leute auf der Bühne hast, die ihre Comics präsentieren und nur Leute an den Tischen haben, sondern da muss so ein bisschen mehr drumherum passieren, und das wollen wir eigentlich.
Du hast gesagt, hast den Termin schon gesagt, 11. und 12. Mai?
Genau.
Also kommt vorbei, ich will auch auf jeden Fall vorbeischauen, ich will mir das auch mal näher angucken, was
also,
da so passiert.
Wahrscheinlich gibt es eher weniger Superhelden dort, aber durchaus den ein oder die andere Superheldin kann man auch dort wahrscheinlich irgendwo
bekommen. Bin ja auch, also ich bin ja gar nicht so Comic-versiert, das kommt hinzu, aber man muss ja auch mal so außerhalb des eigenen Teichs ein bisschen unterwegs sein, deswegen bin ich gespannt, und ich meine, also das wird mit Sicherheit eine der wenigen sozialen Situation sein, in denen ich mit meinem Superman-T-Shirt nicht auffalle. Deswegen, allein das ist schon ein Grund, da mal quasi unter Gleichgesinnten zu sein.
Ja,
genau. Und Polygamia ist eine Website, ein Podcast und da hast du auch schon über Avengers
diskutiert. Also Polygamia ist so ursprünglich als Blog-Projekt mal gestartet und hat sich dann ein bisschen größer aufgestellt. Mittlerweile ist es fast nur noch ein Podcast, aber wir machen auch ab und zu noch schriftliche Artikel und Event Berichte, so zum Beispiel von der Gamescom, da machen wir es ganz oft so, dass wir so kleinere, kürzere Artikelchen schreiben, was wir so erlebt haben oder was uns so aufgefallen ist. Das mache ich mit Andreas zusammen, Andreas Müller, der nicht hier aus Berlin ist, sondern aus Stuttgart, und das ist dann immer ganz interessant, weil wir kommen aus einer unterschiedlichen Generation, haben unterschiedliche Vorlieben, auch was Games angeht, und wir reden aber halt auch über Filme, Serien, irgendwie alles, also der Untertitel ist alles, was spielt, alles, was uns irgendwie popkulturell interessiert. Und da haben wir tatsächlich auch schon über Avengers Endgame gesprochen, relativ lang, in zwei Teile. Aber man kann über den Film einfach so oft und so auf so vielen Perspektiven sprechen, dass es nie langweilig wird, habe ich das Gefühl.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass zumindest ging es mir so nach der Kinosichtung, der Hunger ist so riesig, über diesen Film zu sprechen und Leute über diesen Film zuzuhören und über diesen Film zu lesen. Und ich tue es halt seit einer Woche. Und kann auch nicht genug davon kriegen und wurde auch nach der Mini-Unit auch von Leuten kontaktiert, auch im Bekanntenkreis, so, die gesagt haben, das tat gut zuzuhören, einfach nur jemanden, der irgendwie laut über den Film nachdenkt. Und ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, wir sind jetzt ja auch schon eine Woche nach Kinostart in dieser Diskussion mit diesem Podcast. Das Startwochenende ist da, wir haben ja auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gequatscht. Der Film bricht alle Rekorde, die es irgendwie nur zu brechen gilt, und ist halt ein popkultureller Meilenstein. Also auch wenn man gar nicht über diesen Film reden will, muss man manchmal über diesen Film reden, habe ich den Eindruck. Und aber wir wollen das ja. Wir haben ja Bock drauf. Und Steve, wie geht's dir nach dieser doppelten Filmsichtung mittlerweile?
Stimmt, ich habe auch schon zweimal gesehen. Ja, also was du da beschreibst, ich durfte ja mit in die Pressevorführung kommen. Das heißt, wir haben den circa, 15, 16 Stunden sehen dürfen, bevor der Rest der Welt irgendwie mit Mitternachtspremieren gestartet ist. Das waren ganz schlimme 15, 16 Stunden danach.
Ja.
Also egal, wenn man nur dran gedacht hat, habe ich mich so umgeguckt und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich kann keiner meine Gedanken lesen und wird so gespoilert. Das war wirklich ganz, ganz schlimm.
Es hatte auch so ein bisschen was, also so diese Pressevorführungen sind ja immer, ich will nicht sagen elitär, aber das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes so. Und ich bin diesen Tag auch durch die Gegend gelaufen und habe mir manchmal so Menschen angeguckt und dachte mir, ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet. Ihr habt noch dieses wunderbare Nichtwissen, und ich bin... wie war das noch? The Glorious Burden of Purpose, den Thor, glaube ich, mal im ersten Film irgendwie beschrieben hatte. Oder nee, wo kam das her? Das ist auf jeden Fall irgendein Filmzitat. Ich glaube, das ist sogar Thor, der das irgendwie mal, oder ich müsste nochmal nachschauen. Ich meine, es kam auch aus dem MCU, aber genauso. Nee, Loki hat das gesagt. Loki, das war ein Zitat von Loki, der sich selber irgendwie so vorgestellt hat, als von der Auserwählung heimgesucht, und so ähnlich habe ich mich nach dem Film auch gefühlt, weil ja. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Fühlst du dich auch so leer?
Du warst leer, ja, das Gefühl konnte ich gut nachvollziehen, ja.
Ja, aber es geht ja glücklicherweise gar nicht so sehr um uns. Es soll ja auch um den Film gehen. Bevor wir das tun, und wir wollen auch noch viel, viel mehr darüber sprechen, wie das alles überhaupt, wie wir rein sind aus dem Kino, wie wir raus sind aus dem Kino, das sind ja auch alles wichtige Themen für diesen Film, aber vorher noch ganz schnell und ganz kurz an dieser Stelle natürlich eine Danksagung, weil ich das ja hier immer am Anfang der Sendung gerne tue. Denn ihr da draußen könnt diesen Podcast unterstützen. Ihr könnt ihn über Patreon, über Steady unterstützen mit einem laufenden Abo. Ihr bekommt dann Zugang zu Livestreams. Also das, was wir aufzeichnen, könnt ihr live schon hören und damit ein bisschen früher auch hören. Ihr bekommt Zugang zu Sondersendungen. Einmal im Monat rede ich mit Tamino über Gott und die Welt, aber eigentlich nicht über Gott, aber viel über die Welt und über andere Filme. Und auch einmal im Monat mit einem Blick hinter die Kulissen hier in der State of the Unit. Und natürlich bekommt ihr auch das wunderbare Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Das möchte ich natürlich auch an dieser Stelle betonen. Und ihr könnt es auch nicht nur auf Patreon oder auf Steady machen, auch wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, mal einmalig vielleicht irgendwie Danke zu sagen. Ihr habt die Möglichkeit, per Banküberweisung oder auch über PayPal, wenn ihr Geld übrig habt und das loswerden wollt, dann tut es sehr, sehr gerne auch über diese Wege. Ihr findet alle Links bei uns dazu auch im Blog auf secondunit-podcast.de. Und ja, ich sag vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und ich sag an dieser Stelle ganz besonders danke an dich, Steve, weil du tust das auch.
Immer gerne, Christian, immer gerne.
So, und damit nähern wir uns auch diesem...
Vorsichtig, müssen wir ganz, ganz langsam.
Ganz behutsam.
Ganz behutsam. Lara, wie ist es denn mit dem MCU und mit dir? Erzähl mal ein bisschen, wie du so... ja, zu diesem filmischen Universum stehst, wie du zu den anderen Filmen stehst. Hast du die alle geguckt? Mhm. Hast du die alle gerne geguckt? Wie, mit welchen Erwartungen bist du zu diesem Endgame ins Kino gegangen?
Also ich versuche es jetzt mal nicht so lange zu machen, aber die Geschichte von dem MCU und mir ist eigentlich schon eine sehr lange Geschichte, weil man muss vielleicht wissen, ich habe als jüngster Teenager, als habe ich schon angefangen, Superhelden-Comics zu lesen. Und als die ersten Superhelden-Filme ins Kino kamen, war ich auf jeden Fall noch so mega glücklich, dass ich sowas endlich auf der großen Leinwand sehen kann. Ich meine, ich erinnere mich noch, als der erste Spider-Man mit Tobey Maguire in die Kinos kam und ich einfach nur so, wah! Aber außer mir irgendwie keiner. Und so mit dem MCU habe ich halt gesehen, wie immer mehr Leute diese Begeisterung, auch wenn sie die Comics gar nicht sehen, erkennen, durch Sehen dieser Filme bekommen haben. Und das muss ich sagen, das hat mich schon gefreut. Ich finde es schon cool, weil es natürlich auch dem Medium, das als Vorlage gilt, so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Berechtigung, aber so ein bisschen mehr Wohlwollen entgegenbringt. Man ist nicht mehr so total abseitig und wird so verächtlich angeschaut, wenn man sagt, man liest Comics. Mittlerweile lese ich nicht mehr so viele SuperheldInnen-Comics wie früher. Deswegen hat sich natürlich auch mein Verhältnis zum MCU ein bisschen geändert. Und je mehr Filme kamen, desto mehr hat mein Verhältnis dann auch nochmal geändert, weil ich dann schon irgendwann gemerkt habe, okay, für mich irgendwann reicht das nicht mehr, was da so passiert. Also nachdem ich kannte ja alle Origins halt auch schon, das war noch okay, so die erste Phase. Und nach dem ersten Avengers hätte für mich erstmal auch eher wieder Schluss sein können, dass es dann weiterging, okay. Aber die Geschichten, die dann erzählt wurden, haben mich mehr und mehr, oder sagen wir es mal so, weniger und weniger begeistern können. Also gerade die zweiten Teile aller Original MCU Avengers waren so alle so ein bisschen meh. Vielleicht noch mit Ausnahme von Winter Soldier, der war noch ein bisschen anders. Und als es dann so darauf hinaus lief, okay, Infinity War findet statt, was ja über die verschiedenen Phasen immer deutlicher wurde.
Und du wusstest wahrscheinlich auch schon, was Infinity War eigentlich bedeutet, ja, und ja, was das für Komplikationen
genau,
hat. Und
genau,
ja,
den Comic oder die Comics, die es da gibt, kannte ich auch. Und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, das kann nicht ganz so eins zu eins laufen wie in den Comics, weil natürlich einige Figuren nicht da sind. Und deswegen war dann trotzdem noch so ein bisschen die Neugier da, wie sie es machen, aber die Grundstory kannte ich. Und dann habe ich Infinity War geschaut und war dann erstmal schon ganz schön... Boah, okay, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so machen, dass sie diesen Endpunkt setzen mit dem Snap und dann ist erstmal Break so. Und die Leute dann wirklich erstmal so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und ich fand es gut, dass sie das so gemacht haben und ich fand es interessant und war dementsprechend natürlich danach schon sehr gespannt drauf, wie sie es dann auflösen werden. Und jetzt kam nun vorher noch Captain Marvel. Und als ich den gesehen hatte, und da gibt es ja diese Endcredits-Szene, auch dafür würde ich jetzt einfach mal spoilern, weil ich meine, da ist jetzt auch ein bisschen her und das ist natürlich jetzt auch Teil vom Film, dass sie am Ende dann tatsächlich bei den anderen Avengers auftaucht. Also am Ende von Infinity War sieht man ja in der Post-Credits-Szene den Beeper, den Nick Fury gerade noch anschalten kann. Und in ihrer Post-Credits sieht man dann, wie der Beeper bei den Avengers, die noch da sind, also Captain America und War Machine ist noch da und Hulk und so. Und da sieht man dann, wie der Beeper hört plötzlich auf zu piepen und dann wundern sich alle und dann ist plötzlich sie da und fragt nur, wo ist Nick Fury? Und da war ich natürlich dann, nachdem ich Captain Marvel gesehen hatte und den Film super fand und die Figur geil fand und ich bin halt auch großer Captain Marvel-Fan von den aktuellen Comics, dachte ich, yeah, jetzt bin ich gespannt, was sie mit der Figur jetzt in Endgame machen. Also ich bin mit sehr großen Erwartungen, mit sehr großer positiver Einstellung in diesen Film gegangen, aber war natürlich auch mega nervös. Also ich hatte ihn ja auch in der Presseverführung das erste Mal gesehen und
wir haben den alle zu dritt geguckt.
Genau, wir waren zu dritt dort und die war morgens, vormittags und ich konnte am Abend vorher kaum schlafen. Und bin dann morgens echt so, oh, wie wird das wohl, wie wird das wohl? Ich bin sehr angespannt in diesen Film gegangen. Und wie es sich jetzt ausgezahlt hat, das hören wir gleich.
Sehr gut, man merkt, du machst selber Podcast. Das Teasen klappt wunderbar. Steve, wie war es denn bei dir? Wie bist du ins Kino gegangen und wie ist vielleicht auch nochmal so der Rundumschlag zum MCU?
Ja, ins Kino gegangen bin ich auf jeden Fall ähnlich aufgeregt. Gerade nach Infinity War war doch die Neugier schon sehr, sehr groß, wie sie das jetzt, wie sie das auflösen und wie sie quasi diese erste große Phase an Filmen irgendwie zu Ende bringen. Allgemein MCU, ich hatte es beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt, dass ich jetzt nicht seit 2008 da irgendwie dabei bin und jeden Film im Kino gesehen habe. Ich bin erst irgendwie 2015, als es eh mehr losging, dass ich mich wieder mehr für Filme interessiert habe, ganz im Allgemeinen. Da dann in dem Zug habe ich dann auch irgendwann ganz schnell die ganzen Marvel-Filme nochmal nachgeholt. Also vereinzelt hatte ich auch gesehen, aber jetzt so im großen Zusammenhang nicht. Und seitdem bin ich regelmäßig dabei. Muss ehrlich sagen, ich hatte kurz zu der Zeit, als Guardians 2 rausgekommen ist, den fand ich beim ersten Mal im Kino nicht so sonderlich doll. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob ich denn jetzt bei mir auch sowas spüre, wie diese Superhelden-Verdrossenheit, so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, es wird irgendwie zu viel. Hatte ich auch kurzzeitig. Aber ich weiß gar nicht, was war der? Ich glaube, Thor hatte ich dann zum Beispiel auch nicht im Kino gesehen. Ragnarok hatte ich dann irgendwie auch ausgelassen. Aber irgendwann war ich auf einmal wieder drin. Und dann habe ich auch alle Filme nochmal nachgeholt. Und dann, das muss so vor Infinity War gewesen sein. Da habe ich nochmal einen kompletten Rewatch gemacht.
Stimmt, du bist letztes Jahr vor Infinity War, bist du alle nochmal durchgegangen.
Genau, ne? Da habe ich das nochmal gemacht. Deswegen habe ich mir dieses Jahr gespart. Das ist einfach zu viel, ne?
Mhm. Ja.
Viele Leute sind ja durch Black Panther wieder eingestiegen. Weil der so große Wellen geschlagen hat, auch in der Medienwelt und auch vom Einspielergebnis. Und dann haben viele gesagt, ach, jetzt den gucke ich mir jetzt doch nochmal an. Und ich glaube, das war der Wiedereinstieg von vielen Leuten, die das so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwann wieder ausgestiegen sind zeitweise.
Mhm. Ja, ich bin immer irgendwie dabei geblieben. So, ich meine, klar, es gibt auch in meiner Welt bessere und schlechtere im MCU. Das Lustige ist halt, ich jetzt durch Endgame und durch dieses Ganze, da geht ein Kapitel zu Ende. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber ich blick jetzt halt auch diese 11 Jahre irgendwie mal so ein bisschen zurück. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe den ersten Iron Man damals noch in meiner Heimatstadt in der Sneak Preview gesehen. Ich stand in der Schlange und wir sind so durchgegangen. Oh, was läuft denn so nächste Woche an? So, ja, vielleicht kommt da dieser Iron Man auch jetzt in der Sneak. Und wir hatten Glück und hatten auf einmal Iron Man in der Sneak gesehen. So, also und da war ja noch nicht die Rede vom MCU und so das Ding, was wir jetzt 11 Jahre später haben. Und da habe ich zum Beispiel so den ersten Iron Man gesehen und wie gesagt, ich blick zurück und merk so, naja, okay, als das MCU losging, da habe ich irgendwie noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und es war das gleiche Jahr, als ich dann angefangen habe zu studieren und in der Zwischenzeit habe ich einen Uni-Abschluss gemacht und bin seit irgendwie 3,5 Jahren in Berlin und also es ist schon eine Menge irgendwie auch passiert in diesen 11 Jahren und das Spannende ist, dass halt das eine Konstante irgendwie war, die sich so durch diese, also es ist wie so ein Familienalbum, diese Filme irgendwie auch, teilweise zumindest, dass ich auf manche Filme gucke und sage, ah ja, den ersten Ant-Man habe ich in meinem USA-Urlaub im Chinese Theater gesehen. Ich werde diesen Film dadurch immer irgendwie ganz besonders in Erinnerung behalten oder ein bisschen besonderer in Erinnerung behalten. Und das ist halt irgendwie auch das Spannende bei dieser langen, langen Filmreihe, die, egal wie man sie irgendwie mitgenommen hat oder nicht, aber diese Filme, rund um diese Filme kann man irgendwie auch schon Geschichten erzählen.
Du meinst also, du hast deine eigene Heldenreise vollzogen?
Auf eine gewisse Art und Weise, ja, ich wurde nie weggesnappt, glücklicherweise. und ich hoffe auch nicht, dass das Endgame jetzt für mich an dieser Stelle ist, aber auf eine gewisse Art und Weise, ja, und das macht irgendwie auch das Besondere bei diesen Filmen und eben jetzt auch bei Endgame aus. Also ich kann mich zum Beispiel dran erinnern, damals, als die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen, das war auch so ein besonderes Kinoding. Mit Fantasy immer noch kann man mich jagen und diese komische Drachenserie, über die jetzt alle irgendwie abfeiern, da habe ich auch irgendwie keine Ahnung von.
Da hätte ich ja auch Redebedarf, aber gut, das ist ein anderer Podcast dann.
Ja, alle tot, viel Sex, keine Drachen oder doch, Thema erledigt. Aber damals bei Herr der Ringe, und das lag auch an meinem Freundeskreis in der Schule, die haben mich da echt mitgeschleppt. Also da meine Kumpels in der Schule, die waren halt so mega drauf. Mhm. Herr der Ringe kommt ins Kino, das müssen wir sehen. Ich hatte nichts Besseres zu tun und bin mal mitgegangen und fand das aber auch schon so geil, dass ich wusste, nächstes Jahr zur gleichen Zeit, gleiche Zeit, gleicher Ort, gleiche Jungs, wir sind wieder im Kino. Das ist denn, es geht weiter. So. Und so ein bisschen hat sich das auch in den letzten Jahren, so diese MCU-Nummer halt auch, also wie du gesagt hast, als es so auf Thanos zuging, Infinity War zuging, so als das Ende ein bisschen in Sicht kam, wurde das irgendwie auch wieder ein bisschen besonderer, fand ich, weil es sind ein bisschen andere Filme, andere Kinomomente, zumindest halt für mich gewesen, weil klar, du kannst die Uhr nachstellen und weißt, in einem halben Jahr sitzen wir in Black Panther und ein Jahr später sehen wir dann irgendwie, wie Thanos kommt oder wie er zurückkommt und so. Das hast du halt auch nicht immer und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Faszination dieser Filme.
Das ist aber auch wirklich darauf, auf dieses serielle Erzählen zurückzuführen, ne? Was ja Marvel als Erste irgendwie jetzt damit wirklich mal geschafft hat. Nur dadurch kann sich das halt irgendwie so aufbauen über elf Jahre, dass jetzt auf einmal das so explodiert und wirklich jeder, der auch nur mal einen Film gesehen hat, jetzt irgendwie wissen muss, so ganz schnell, wie das jetzt da ausgeht und was mit den Figuren passiert.
Also eigentlich kann man das, wenn überhaupt, nur ganz, ganz vorsichtig mit zwei anderen großen Franchises vergleichen. Das ist einmal Star Wars und einmal Harry Potter.
Ja.
Weil gerade Harry Potter, ich glaube, das waren 9 Filme?
8 Filme.
8 Filme?
7 Bücher, 8 Filme.
7 Bücher, 8 Filme, genau. Also da konntest du halt auch, wusstest du halt auch, du konntest auch so ein bisschen die Uhr nachstellen und da hattest du auch so einen, der Unterschied ist, dass das die Figurenkonstellation viel, viel kleiner waren. Du hattest ein Haupttrio, das sich alles gedreht hat und dann kamen ab und zu mal neue Figuren von außen, vor allem über die Schurkenebene, sage ich mal, und ein bisschen den Supporting Cast, aber es waren immer die drei. Und beim MCU hattest du zwar als Kern auch die Avengers, aber du hattest teilweise halt wirklich auch völlig andere. Also du hattest halt Filme, wo die Avengers nicht mal vorkamen, nicht mal erwähnt wurden. Ne?
Ja.
Die ganzen Guardians-Filme zum Beispiel sind ja nochmal eigentlich ein eigener Avengers-in-Space-Subplot gewesen und so. Und das macht dann, glaube ich, schon nochmal was ganz anderes aus, wenn du dann wirklich so ein großes Universum hast und nicht nur eine Filmwelt, wie es jetzt Harry Potter ist, die das zwar auch eine große Welt ist, aber definitiv kein Universum.
Ja.
Und das versuchen sie zwar jetzt so ein bisschen mit diesem fabelhaften Tierwesen noch ein bisschen dran zu pfropfen, aber es ist halt auch eher nur ein Dranpfropfen von so Prequel-Geschichten und das erinnert mich dann wieder eher so an Star Wars, was zwar auch so ein bisschen dieses Gefühl hatte, du hast ein riesengroßes Universum und mittlerweile hast du auch noch ein paar Solo- und Offspring-Filme und so, aber dieses riesengroße Ding haben auch die nie geschafft, obwohl die das Potenzial dazu gehabt hätten.
Würde ich gerade sagen, also gerade Star Wars hat da auch, finde ich, meiner Meinung nach ganz viel verschenkt in den letzten Jahren. Also die könnten das auch haben, ne? Nur da kommt es mir halt so vor, als ob sich da halt niemand Gedanken gemacht hat, als sie damit gestartet haben, wo soll das Ganze mal hinführen, ne? Dann als Gegenbeispiel zu Kevin Feige, so. Da wurde sich halt kein Masterplan überlegt, wurde einfach von Film zu Film und deswegen ist es jetzt auch, es fühlt sich alles nicht so groß an, dieses Star Wars Universum zum Beispiel. Das funktioniert da meiner Meinung nach. Das haben sie halt ein bisschen verkackt, finde ich.
Lass uns da gerne auch zum Ende der Diskussion nochmal, nochmal weiter ausholen, weil, ja, der Blick zurück, der Blick nach vorn bietet sich natürlich an bei diesem Film, der von sich behauptet, das Ende einer Reise zu sein, das Ende einer Ära zu sein. Der Titel gibt es ja auch schon vor, es ist tatsächlich das Endgame, aber über genau das wollen wir ja auch noch ein bisschen sprechen. Wir machen das ja normalerweise so, dass der Gast, die Gästin, die Gäste den Plot irgendwie zusammenfassen dürfen oder müssen, beides, aber wir haben uns jetzt diesen wahnsinnig innovativen Trick ausgedacht. Der Film hat ja eigentlich drei Teile. Wir sind drei Menschen. Dann können wir irgendwie auch versuchen, jede irgendwie einen Teil zu nehmen. Steve, ich guck dich einfach mal an. Was ist denn im ersten Teil des Filmes eigentlich los? Also wir spoilern, ne? Also letztes Mal noch so.
Würde ich auch sagen,
hau raus.
Ja, ganz, ganz, ganz spannend fand ich das, was da in der ersten Stunde quasi des Films los ist, weil es ist meiner Meinung nach ganz einfach ein waschechtes Drama. Da geht's um ganz essentielle Lebensfragen. Wir wissen, wie die Welt aussieht.
Wie sieht sie denn aus?
ja, beschissen, ne? Also Thanos sein Plan, da können wir später auch nochmal drüber reden. Ja, war Bullshit, ne, was er da gesagt hat. Also die Erde ist in tiefer Trauer, ja, keiner weiß so richtig, wie soll's hier jetzt eigentlich weitergehen, nachdem die Hälfte aller Lebewesen durch diesen berühmten Snap quasi verschwunden sind. Und wir sehen unsere Helden dabei, wie sie versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und wir sehen auch so ein bisschen, wie die normale Welt drumherum versucht, damit umzugehen. Und das ist im Prinzip die erste Stunde des Films. Es geht um die Figuren, wo stehen sie jetzt gerade, wie sind sie, wer ist noch da, wie gehen sie mit der Situation um. Das ist im Prinzip der erste Teil des Films. Ganz ruhig erzählt. Hm. Gut, bis auf eine. Ich wollte gerade sagen, keine Action, aber
naja.
Wir haben da ja ganz am Anfang gleich schon so einen riesen Paukenschlag. Aber ansonsten alles sehr, sehr ruhig.
Der Riesenpaukenschlag ist eigentlich auch sehr spannend. Das ist tatsächlich das, was wir uns nach oder in Infinity War schon versprochen haben, nämlich wir holen uns mal Thanos. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau. Bei mir ist es eine Woche her. Ich habe den Film schon zweimal geguckt. Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Da können wir gleich auch noch ein bisschen irgendwie vielleicht so auseinanderpflücken. Aber halt auch sehr, sehr schön, dass halt in Person von Thor das Versprechen eingelöst wird, was Thor schon am Anfang von Infinity War ausgesprochen hat, am Ende von Infinity War dachte eingelöst zu haben und dann aber nochmal richtig einlöst, nämlich sich Thanos zu krallen, Thanos den Kopf abzuschlagen und eigentlich das zu schaffen, was wir uns in Infinity War gewünscht haben. Und das Tolle ist, es ist völlig sinnlos.
Völlig egal.
Völlig egal. Hm. Der Snap ist passiert, der wird damit nicht rückgängig gemacht. Und ja.
Allein darüber könnte man schon wieder wahrscheinlich eine halbe Stunde diskutieren, was das für eine Bedeutung haben könnte, diese sinnlose Rache, dieser sinnlose Akt des Kopfabschlagens, was man daraus ziehen könnte, müssen wir an der Stelle jetzt wahrscheinlich noch nicht machen. Vielleicht kommen wir später nochmal kurz darauf zurück, aber Fakt ist, dass er halt die Infinity Stones selber zerstört hat und deswegen ist er auch nicht mehr so stark und hat sich selber dabei fast umgebracht und deswegen ist es auch kein wirklicher Sieg.
Ja, das Thanos Triumph.
Es kein ist kein Triumph, Triumph ja. Auch in gar keiner Hinsicht, sondern eher ist es noch ein größerer Magenschlag, weil die erste Hoffnung war ja, dass, wenn sie ihn finden, dass sie das alles rückgängig machen können und das war erstmal weg und dann kommt halt dieses 5 Jahre später und da haben halt alle, also beim zweiten Mal vor allem, wenn es was dann kein Fachpublikum mehr war, da war das erste Mal so auch so, dass die Leute so ein bisschen unruhig geworden sind im Kino. Vorher war das erst so, Captain Marvel taucht das erste Mal auf und rettet Tony Stark, erste Jubelschreie. Dann sie reisen zu Thanos, schlagen ihm den Kopf ab, kleinere Jubelschreie. Und dann kommt 5 Jahre später und alle so, was? Und ja, du siehst halt dann wirklich die Welt so ein bisschen, wie sie ist. Kurz schon dazu, ich fand sie ein bisschen inkonsistent dargestellt, also so halb Postapokalypse, aber auch nicht so richtig. Mhm. Und der Wendepunkt kommt ja dann, weil durch Zufall eine Ratte, die den Quanten-Van von Ant-Man und Wasp betätigt und Ant-Man Scott Lang kommt wieder raus aus der Quantenwelt, hat nichts mitgekriegt, weil er ja 5 Jahre weg war und hat aber bei ihm nur 5 Stunden gedauert, klingelt bei den Avengers, sagt Servus und hat die Idee, man könnte doch seinen Quantentunnel irgendwie benutzen, um das Ganze ungeschehen zu machen. Und wer könnte das am ehesten fertig bringen als das Supergenie, Tüftler und Billionär Tony Stark? Der hat sich aber zurückgezogen mit Pepper, hat ein Kind gezeugt, hat eine kleine Tochter und lebt am See, sehr kitschig. Und dann kommen Cap und Co. kommen vorbei und er sagt so, nö, also ich bin hier glücklich und ich weiß, es ist egoistisch, aber
ich habe gewonnen, die bessere Karte gezogen.
Ich habe das Beste, was ich haben kann, aus dieser Situation gemacht und das will ich nicht verlieren. Natürlich ist es so, dass er dann dass seine Neugier ihn mal wieder überlistet und er es nicht verhindern kann, doch nochmal, weil ich meine Zeitreise, wir reden von Zeitreise, das ist glaube ich das, was jeder Wissenschaftler und Tüftler und jede Wissenschaftlerin da draußen irgendwie, wenn du das hinkriegst, dann das ist ein Jackpot. Und deswegen versucht er es und tada, er kriegt es natürlich hin.
Aber hey, wer in der Lage ist, ein neues Element zu erfinden in seiner Garage, ist auch, glaube ich, in der Lage, Zeitreise in der eigenen Garage irgendwie zu lösen und zu tüfteln. Aber ja, genau, Zeitreise ist dann die Lösung.
Genau, und das ist dann so die Schwelle zum nächsten Akt, würde ich sagen, wenn sie nämlich dann alle sich aufteilen, um in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Teams die Infinity Stones wieder zurückzuholen. Ich versuche jetzt nicht die Zeitreise-Logik zu erklären, das verknotet nur und am Ende wird da alles umgedreht und stimmt auch.
Also an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, weil ich das online auch sehr genüsslich verfolge. Das sind Filme über fliegende Superheldinnen, sprechende Bäume, sprechende Waschbären.
Technically not a raccoon.
Ja, Milliardäre, die auf Knopfdruck ganze Superanzüge um sich herum per Nanotechnologie aus ihren eigenen Sonnenbrillen. Also Zeitreisen sind nicht möglich und großer Quatsch. Und je mehr man das irgendwie anerkennt, desto mehr Spaß hat man auch mit diesem Film. Und ich
aber
bin
auch
da
mutig, finde ich, ne? Weil das ist ja einfach so, also wenn du irgendwas nehmen kannst in solchen Filmen, Zeitreise ist halt immer das, wo man die ganze Sache dann richtig schön halt auseinandernehmen kann. So, das ist halt einfach, das wird halt nie komplett Sinn machen.
Es geht
machen.
Nie auf, es geht nicht auf,
es wird immer was geben, wo du sagst, Moment, aber wie soll das funktionieren? Aber trotzdem kriegt's der Film irgendwie hin, dass ich habe kurz mal drüber nachgedacht danach, aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, es ist einigermaßen erklärt so, ich kann es mir vorstellen und
die ist auch gut. Die Grundregeln sind ja auch relativ simpel. Sie sagen halt, also Zeitreisen sind möglich, aber nach den Regeln kannst du die Vergangenheit nicht ändern. Also eben nicht zurück in die Zukunft, das sprechen die ja auch genauso laut in dem Film aus und sagen, nee, du kannst halt irgendwie nicht mit deiner eigenen Mutter schlafen oder irgendwie deinen Vater von deiner Mutter wegtreiben und damit dich selber aus der Existenz löschen, sondern die Vergangenheit ist so, sie ist passiert, du kannst halt höchstens dafür sorgen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dass verschiedene alternative Zeitlinien aufgemacht werden können, verschiedene Universen vielleicht dadurch aufgemacht werden, aber deine Zeitlinie, aus der du kommst, wird auch immer so passieren. Du kannst halt höchstens andere Linien irgendwie aufmachen. Mhm. Und das muss man natürlich schlucken, das muss man akzeptieren und da darf man nicht zu lange drauf rumkauen, weil
Der Kniff ist halt, dass die sich die Steine aus diesen Zeitebenen holen und dann nicht ihre Vergangenheit zu ändern, sondern in der Jetztzeit, in der sie dann sind, die Steine zu nutzen, um einfach die Leute wieder zurückzuholen. Das heißt, der Snap passiert und sie snappen dann nochmal und sagen, dein Wunsch machen wir wieder rückgängig. Aber halt nicht so, dass sie die Zeit ändern, sondern einfach, dass sie den Fakt ändern.
Genau.
Also wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich wünsche mir, dass das Gras blau ist, dann kommt der Nächste und sagt, ich wünsche mir, dass das Gras gelb ist. Dann war es kurz blau, aber es wird danach gelb sein.
Genau.
Und das ist der Gedanke dahinter. Und deswegen ist der Zeitreise-Logik-Dings auch eigentlich völlig wurscht, weil darum geht's ja gar nicht. Es geht nicht um die Zeitreise an sich.
Ja.
Sie nutzen das halt als Vehikel. Und wir reden ja bestimmt noch mal ein bisschen über Struktur und Plot und so. Da können wir gerne noch mal genauer drauf eingehen, auch warum die Russos das genommen haben und anderes vielleicht nicht. Auf jeden Fall teilen sie sich auf in die verschiedenen Teams. Nebula und War Machine, Rocket und Thor, Iron Man, Ant-Man und Captain America und Hulk ist alleine quasi, also auch mit denen dabei, aber dann alleine. Habe ich jetzt jemanden?
Hawkeye und Black Widow.
Das sind die Teams. Und die versuchen, die verschiedenen Steine zurückzuholen. Das gelingt auch. Bei einigen gibt's ein paar Unstimmigkeiten.
Und der Knaller ist ja, wohin sie reisen, nämlich in die anderen Filme, die wir schon gesehen haben.
Genau.
Sie reisen zurück in die Vergangenheit und sie reisen damit auch einmal quer durch das gesamte MCU.
Ja.
Und reisen zurück zu dem ersten Avengers-Film.
Genau.
Reisen zurück zum ersten Guardians-Film. Ja. Reisen zurück zum zweiten Thor, damit, glaube ich, alle, die auf diesem Film rumhacken, einen Grund haben, den mal wieder zu gucken.
Ja.
Und
Infinity natürlich. Vormir mit dem Soulstone, das passiert ja eigentlich
Stimmt,
da reisen sie direkt noch zurück.
Stimmt, ja.
Und ja, das ist so. Und dadurch, dass aber die teilweise erfolgreich sind, müssen sie dann nochmal einen anderen Jump machen, indem sie dann noch weiter in die Vergangenheit reisen, Cap und Iron Man, und nochmal weiter sich mit ihrer Vergangenheit irgendwo konfrontiert sehen. Und dann gibt es tatsächlich auch den ersten dauerhaften Verlust in diesem Film, wenn Black Widow und Hawkeye slash Ronin, wie ja eigentlich diese Figur in dem Moment eigentlich heißen müsste, auf Vormir den Seelenstein holen. Und da wissen wir ja auch Infinity War, dass da sich jemand opfern muss oder dass irgendjemand geopfert werden muss. Und das ist in dem Fall Black Widow. Und das war schon erstmal eine Ansage, sag ich mal. Also was das bedeutet, können wir gleich noch sagen. Es geht ja jetzt erstmal nur um den Inhalt. Mhm. Und deswegen haben wir da den ersten Verlust. Die Leute kommen zurück. Die Steine sind alle da. Es wird ein zweiter Handschuh gebaut aus Iron Man Technologie, den Hulk dann bekommt.
Something, something Nano Technologie.
Something Nano, der sich dann auch direkt von normaler Tony Stark Größe auf Hulk Größe hochbasteln kann.
Ja.
An der Stelle nochmal der Hinweis natürlich, Hulk ist jetzt nicht mehr der Hulk, den wir kennen, sondern es ist jetzt der Hulk mit Bewusstsein. Bruce Banner hat seine wütende Seite anerkannt und kann jetzt Hulk sein und trotzdem schlau.
Und Social Media Star.
Und Social Media Star, genau. Wo wir wieder bei dem Thema sind, wie schafft das, passt das mit der Postapokalypse zusammen?
Da habe ich nämlich auch dran gedacht, dass du genau dem Moment auch meinst, dass sie da in diesem lichtdurchfluteten Diner sitzen und alle sind total happy und die Kids wollen Autogramme. Okay.
Ja.
Aber ja.
Da kommen wir gleich nochmal. Und okay. Dann macht er tatsächlich, schafft er den Snap, aber gleichzeitig ist es so, dass sich eine Doppelagentin eingeschleust hat, denn Nebula wurde ausgetauscht von Vergangenheits-Nebula. Die
stimmt, ja.
Haben nämlich mitbekommen, als Nebula zurückgereist ist, um aller Guardians of the Galaxy 1 den Power Stone von Peter Quill Star-Lord abzuluxen. Aufgrund ihrer technischen Zusammensetzung gab es einen Glitch und die damalige Vergangenheits-Nebula hat sich mit ihrer Zukunfts-Nebula so ein bisschen überschnitten. Und deswegen konnte der damalige Thanos, der ja noch lebt und der noch gar nichts von den Infinity Stones hat, aber zumindest die Idee schon hat.
Und auch noch nicht wirklich viel von den Avengers eigentlich weiß. Also ja, Avengers New York 1. ist passiert, aber
genau.
Also das meiste des Teams, die meisten des Teams kennt er noch gar nicht.
Genau, er kennt nur die Original Avengers, weil der erste Avengers-Teil ist da schon passiert.
Genau.
Und der kriegt das mit und dann wird Nebula, Future Nebula wird gefangen genommen, mit Vergangenheits-Nebula ausgetauscht, die reist mit und während die anderen snappen, holt sie über den Quantentunnel den Vergangenheits-Thanos mit seiner Riesenarmee und seinem Flaggschiff in die Jetztzeit zurück. Und damit beginnt eigentlich dann so der dritte finale Akt, würde ich sagen.
Ja, der sich dann auf den großen Showdown zubewegt und nachdem und da müsste mir jetzt auch nochmal, wie gesagt, das ist ein bisschen länger her. Also wir hatten ja schon den Snap von Hulk,
genau,
der passiert ist und der alle zurückgebracht hat.
Der quasi alle zurückgebracht
okay.
hat.
Okay, das war nämlich auch noch eine Frage, die bei mir
offen
war. Eine
Minute später ist ja Thanos schon da und zerbombt die ganze Avengers-Hauptquartier.
Ja.
Ja, können wir auch nochmal.
Ja, wir aber haben
die, nee, egal.
Dann geht's halt los und geht's halt wieder, ich meine, das sind Avengers, die überleben alles.
Natürlich.
Aber dann geht's halt weiter mit dem großen Finale, der große Showdown, wo dann eben alle wieder da sind, die halt letztes Mal durch den Snap weg waren. Was bedeutet, Vision ist weg. Gamora ist auch weg, weil die bei dem Soulstone gestorben ist.
Loki ist weg.
Ja. Aber die Leute, die halt durch den Snap weg waren, die sind wieder zurückgekommen. Und ja, großes Finale und teilweise auch sehr, sehr schön, was da auf dem Schlachtfeld passiert, die einzelnen Momente. Wir bekommen einen wunderbaren Avengers-Shot der Female Avengers und der Female Superheldinnen in diesem Universum. Wir bekommen ein wunderbares Bild, wie der ja immer noch da ist, dieser Handschuh, dieser zweite Infinity Gauntlet, der da ja eben per Iron Man Nanotechnologie gebaut wurde, der wie so ein Football über ein Feld gejagt wird und von Person zu Person, ja, also der ganze Film ist ja eine große Staffelübergabe, die da eben auch bildlich passiert ist, wenn dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube Spider-Man das Ding unterm Arm trägt und wirft und Captain Marvel noch ein Stück das Ding weiterträgt und ich glaube, sie wollen eigentlich irgendwie das Ding auch irgendwie in diesen Wagen nochmal reinschmeißen, also in diesen Mikrokosmos aus Ant-Man, in diesen, wie heißt es nochmal?
In den Quantentunnel?
In den Quantentunnel, genau.
Genau.
Um dadurch
die Steine zurückzubringen, wo sie eigentlich aus der Zeit, aus der sie kommen, damit Thanos sie eben nicht wiederkriegt.
Genau, und das klappt nur so mittelgut und der Kampf spitzt sich immer weiter zu und immer weiter zu und immer weiter zu. Thanos scheint zu gewinnen ein zweites Mal, hat diesen Handschuh in der Hand, schwört auch dieses Mal mit dem Wissen, was ja danach passiert und dass er in der Zukunft quasi das Ding ja schon einmal geschafft hat und sagt sich, wisst ihr was, ich habe keinen Bock, dass nur das halbe Universum ausgelöscht wird, ich habe vor allen Dingen Bock, dass ihr alle ausgelöscht werdet, weil ihr mir tierisch auf die Nerven geht mit dem, was ihr hier vorhabt. Und es sieht so aus, als ob er auch ein zweites Mal das ganze Ding schafft, um dann allerdings zu merken, dass ihn Tony Stark verarscht hat, selber den Handschuh trägt und dann in einer großen Geste, in einer riesengroßen Geste mit einem wunderbaren Satz, Thanos sagt vorher sowas wie, ich bin unausweichlich und Tony erwidert, ja, und ich bin Iron Man. Und schnippt selber, um damit die komplette Armee von Thanos auszulöschen. Und dann, wie wir vorher eben auch schon gehört haben, das Ganze kostet eine Menge Kraft, wie wir auch schon bei Thanos in Infinity War gesehen haben. Selbst ihn hat es nicht spurlos, also nach dem Schnipsen gab's durchaus Spuren bei ihm. Auch Hulk ist nicht komplett ohne weiteres nach dem Schnipsen wieder aufgestanden. Und es sorgt halt dafür, dass Tony dadurch dann stirbt. Und sich opfert, damit das MCU weitergehen kann. Derjenige, der es geboren hat, darf es auch wieder gebären. Also die Bilder sind groß. Tony stirbt heroisch und wird dann auch noch im Laufe des Films beerdigt unter großen Tränen und bekommt das, was Black Widow nicht bekommen hat, nämlich eine pompöse Beerdigung, bei der alle aus den letzten 300 Jahren MCU nochmal irgendwie vor die Kamera gezogen werden. Teilweise auch Gesichter, bei denen wir alle kopfkratzend da saßen und ich dann später gelesen habe, ja klar, das war der Junge aus Iron Man 3, der halt irgendwie doppelt so alt ist als damals noch so ungefähr. Es geht ja noch weiter, also nach dieser großen Schlacht müssen ja trotzdem noch die Infinity Stones wieder zurückgebracht werden und da sagt sich Captain America bzw. Steve Rogers, ich mache das sehr, sehr gerne, schnappt sich glaube ich auch noch den Hammer von Thor, der ja auch wieder aus dem zweiten Thor-Film in die Zukunft mitgenommen wurde. Auf jeden Fall reist er zurück, um die Steine wegzubringen und erscheint dann 2 Sekunden später wieder auf der Bildfläche, allerdings nicht als Steve Rogers, aka Captain America, sondern als, weiß ich nicht, Old Man Steve Rogers, der sich gesagt hat, in der Zwischenzeit habe ich mir einfach mal das gegönnt, was mir die ganze Zeit verwehrt wurde, nämlich der Tanz mit Peggy, ein Leben außerhalb der Avengers, überhaupt ein Leben, nicht nur irgendwie für eine Struktur und für irgendwie so etwas wie Gerechtigkeit zu kämpfen, sondern auch einfach mal das, was ihm vielleicht auch schon immer zustand, nämlich ein glückliches Leben zu führen und was ihm halt lange verwehrt wurde. Und er kommt zurück mit einem Schild und übergibt auch das sehr bildschwanger an Falcon, der dann wahrscheinlich in Zukunft Captain Falcon ist und Captain America und Falcon vereint in einer Person. Und also auch da eine Form der Staffelübergabe, auch da geht es bildhaft darum, die nächste Generation, die nächste Riege voranzubringen. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch das große Motto dieses Films, obwohl es das Endgame ist und in meinen Augen auch wunderbar als Endpunkt, wenn wir morgen keine MCU-Filme mehr bekommen würden, warum auch immer, der Aktienkurs bricht ein, Mickey Mouse ist pleite, es gibt einfach keine Filme mehr in diesem Universum, dann wäre es immer noch okay, weil das MCU, der Endgame durchaus auch so als Gesamtende hätte stehen können, aber natürlich geht's weiter und wir wissen alle, wie es ist, aber sehr, sehr schön, wie ich finde. Ich habe das in der Mini-Unit so ausgedrückt, dass halt das Buch zugemacht wird, das Kapitel ist beendet, das Buch wird ins Regal geschoben und wird natürlich bei nächster Gelegenheit wieder rausgegriffen und weitergeschrieben, aber zumindest der Akt des Buchzumachens und ins Regal schieben ist ja fürs erste Mal auch so etwas wie ein Abschluss, wie ein Ende. Genau.
Und auch wirklich ganz schön, ne? Ohne wirklich dann ganz am Ende doch nochmal irgendwas zu teasen. Sie lassen es wirklich komplett weg. Das heißt, es macht wirklich so, es klappt, wie gesagt, es klappt das Buch tatsächlich wirklich zu. Klar sind so hier und da so einzelne kleine Handlungsstränge oder Sachen, wo man sagen könnte, ach, da würde ich jetzt aber doch nochmal gerne wissen, wie das jetzt weitergeht. Klar, die gibt es, aber es wird nicht so.
Da kannst du dir im Herbst auch noch einen neuen Streamingdienst buchen und wirst auch sehen, wie es weitergeht. Und du kannst die nächsten 10 Jahre ins Kino gehen und wirst sehen, wie es weitergeht. Und aber für den Moment stimmt es, das ist ein Punkt und Es gibt eine Post-Credit-Szene, die ist allerdings auf schwarzem Bildschirm und es sind einfach nur im Hintergrund die Klänge eines vermutlich Tony Stark, der in seiner Höhle sitzt vor 11 Jahren und am Amboss seine erste Rüstung baut und da eigentlich nur noch mal zeigt, wo wir eigentlich hergekommen sind und wie weit wir gekommen sind. Und das fand ich halt auch sehr stimmungsvoll, sehr schön eigentlich.
Ja, das Ende ist natürlich schon sehr dick aufgetragen, finde ich. Also nicht nur das Ende auf Plot-Ebene, sondern wenn sie dann in die Credits gehen und dann auch nochmal alle Haupt-Avengers nochmal mit Unterschrift und
herrlich,
Bild.
Herrlich,
super.
So, wie sie, glaube ich, bei Star Trek oder irgendwo hatten sie schon mal.
Habe ich gelesen, ja, dass sie das irgendwo
stimmt, ich glaube, bei dem 6. Star Trek war das so, dass sie alle mit Unterschrift da rausgehen aus den Credits.
Das ist eine schöne Geste, kann man sagen, aber es ist andererseits natürlich auch echt dick aufgetragen, ne? Also, und es sind halt auch wirklich nur die Original Avengers gewesen, ne? Mhm. Das muss man auch sagen, das zeigt aber für mich, und darum sage ich das, dass es auch da eben einen Endpunkt setzt.
Ja.
Dass es nur die war. Es geht nicht, also deren Geschichte ist auserzählt.
Ja. Und damit macht der Film eigentlich auch das, was ich mir eigentlich schon immer von den Avengers gewünscht habe. Also wenn wir eben auch mal ein bisschen zurückblicken, ich fand der erste Avengers-Film, der uns Phase 1 mehr oder weniger beendet hat. Ja, damals gab es ja noch sehr populär diese Phasen und es war ja auch ein großer Weg hin zum ersten Avengers-Film, der ja dann auch an den Kinokassen Rekorde gebrochen hat und auch in meinen Augen sehr überraschend, sehr erfolgreich war. Aber auch da, also nach dem ersten Avengers habe ich immer das Gefühl, ich kann hier durchatmen. Es ist was erreicht, es ist was geschafft, es ist ein Kapitel irgendwie, was ich auch hier merke. Es ist, auch da hätte man schon sagen können, das Staffelfinale.
Genau,
war es ja auch.
Ja, genau.
Was aber nach dem zweiten Avengers in meinen Augen nicht passierte. Age of Ultron macht genau den Fehler, den Endgame nicht macht. Nämlich, während sich ein Gefühl einstellen soll von, guck mal, wie wir wieder die Welt gerettet haben, guck mal, was wir geschafft haben, macht der Film noch im selben Atemzug wieder auf, was als nächstes kommt. Nämlich, guck mal, hier ist die nächste Generation und die sind dabei und die sind dabei und die sind dabei. Captain America steht schon da und begrüßt die neueste Generation irgendwie an der Avengers Academy und alle blicken so in den Horizont von auf zu den nächsten Abenteuern. Und das hat mich beim zweiten Avengers damals so ein bisschen gestört, dass dieses Gefühl sich bei mir gar nicht so richtig breit machen konnte von, ich kann wieder durchatmen. Es ist gerade das nächste Staffelfinale
passiert.
Ja, das
lag aber auch daran, dass so gewisse Sachen von dem Plot von Age of Ultron einfach nicht gut funktioniert haben.
Genau.
Also die Struktur und das hat einfach nicht so, hat einfach auch nicht dieses am Ende war es nicht befriedigend genug, würde ich sagen, wie das gelaufen ist. Und ja.
Und der ganze Film war ja auch sehr, sehr vollgestopft mit Ideen und auch wieder so ein bisschen mehr Franchise-Building, hatte ich auch den Eindruck. Also ganz viele Szenen, die Andeutung waren, die auch schon im Moment als Andeutung für zukünftiges, Thor mit seiner großen, also oder alle hatten ja, glaube ich, irgendwie ihre großen Albtraumvorstellungen und was könnte da so am Ende irgendwie vor uns liegen. Und ich glaube, Tony Stark, der da irgendwie sich selbst schon am Boden sieht.
Der hat die Vision von Thanos quasi, wie Thanos gewinnt.
Genau.
Und das ist zum Beispiel so ein Kernproblem, was Ultron damals hatte, weil sowas gibt es halt jetzt nicht. Es gibt keine Szene, wo ein mega Foreshadowing vortrieben wird. Auch keine Post-Credit-Szene, die irgendwie noch was anteasert. Potenzial wäre genügend da gewesen, aber ich find's gut, dass sie das nicht gemacht haben. Ich find's gut, dass sie es wirklich auch als Endpunkt inszeniert haben.
Und gleichzeitig sehe ich jetzt auch schon die Haken, die möglichen Undock-Punkte, die es gibt, die in der Zukunft aufgegriffen werden können. Also wir werden in 10 Jahren beim nächsten Ober-Endgame werden wir auch wieder zurückblicken und werden sagen, weißt du noch, Endgame, wie zum Beispiel die Kinder, Tony Starks Tochter und die Tochter von Ant-Man und
die von Hawkeye.
Die auch Hawkeye genannt wurde.
In den Comics, dass die dann irgendwann auch mal noch trainiert werden. Und
ja, gut, ich meine, da es gibt genügend Kinderfiguren, die irgendwie dann ranwachsen. Wie sie das machen, ist die Frage, zum Beispiel auch bei Captain Marvel, die Tochter von Rambeau ist in den Comics als Erwachsene später mal Captain Marvel und so weiter. Und es ist zwar nicht seine direkte Tochter, die dann Hawkeye wird, Aber es gibt dann auch natürlich noch eine neuere, jüngere Hawkeye. Dasselbe gibt es natürlich auch bei den X-Men, die ja jetzt auch dabei sind. Also man könnte zum Beispiel X-23 aus dem dritten Wolverine auch noch mit reinnehmen. Ja. Möglichkeiten gäbe es von Comic-Vorlagen noch und nöcher. Aber es wird nicht so, also ich meine, anders als bei dem zweiten Avengers-Film wird halt nicht so mit so einer eigenen Szene darauf hingearbeitet. Ja, also ja. Selbst diese Kinder, die ganzen Kinder, die es gibt, da gibt's keine Szene, wo dann irgendwie mal das die Tochter von Iron Man so ins Bild inszeniert und diese 3 Sekunden zu lang zu sehen ist, wie sie den Phaser anguckt oder sowas.
Ja, genau.
Ne? Also genau. Das gibt's halt hier nicht. Genau. Und das macht das Ganze doch noch mal weniger so auf als Foreshadowing. Klar, du hast am Ende als Guardians of the Galaxy, aber das könnte halt, also das ist jetzt kein Ding, wo ich sage, das ist was auf die nächste große Avengers-Sache hindeutet. Das ist halt, ja, okay, der nächste Galaxy ist ja auch schon längst bestätigt gewesen. Klar, dass der irgendwie kommen muss.
Und sie machen es halt eben nicht auf Kosten dieses Gefühls von, hier geht was zu Ende. Genau. Tony Stark ist tot, Captain America ist alt und außer Dienst.
Thor gibt seine Herrschaft an Valkyrie ab, ist also nicht mehr Thor Odinson, der Herrscher von Asgard, sondern wirklich nur noch irgendjemand, der bei den Guardians dabei ist.
Ja, genau. Und das ist halt auch das Wichtige bei dem Film, dass sich eben dieses Gefühl einstellt. Darauf haben sie hingearbeitet und in meinen Augen auch sehr, sehr gut geschafft. Und ich denke auch viel immer noch über diesen Film nach und immer mehr auch übers MCU und auch besonders in Verbindung zu Infinity War. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich ihn am Abend davor nochmal geguckt. Ein drittes Mal, das erste Mal im Heimkino. Und ich finde, die beiden Filme sind schon echt, sie sind ohnehin sehr erstaunlich, aber es ist bei aller Liebe zu diesem ganzen Superhelden-Thema, bei aller Überdrüssigkeit, was da draußen auch viele Leute haben und ja, ein gewisser Zynismus, ein gewisses Augenrollen wurde mir auch immer mal wieder entgegengebracht von, kommt schon wieder so ein Film und ist nicht, es ist doch eh klar, wohin es geht und wie es ausgeht. Und mein Argument ist ja auch, ja, aber darauf kommt es nicht an, weil der Weg ist das Ziel. Und es ist halt, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich finde diese, also besonders Infinity War und Endgame zusammengenommen. Mhm. Ja, beide sind ja mehr oder weniger jetzt auch das Ende dieses Kapitels. Infinity War hat ja so das Ding vorbereitet. Endgame setzt da jetzt wirklich so den Akzent hinten dran. Ich finde beide Filme für diese Mega-Blockbuster, die sie sind, erstaunlich ungewöhnlich, erstaunlich mutig, erstaunlich eigentlich auch unmöglich. Also sie sind auch nicht nur, weil irgendwie Milliarden von Menschen reinrennen und die Dinger Milliarden von Dollar verdienen, außergewöhnlich, sondern sie sind filmisch, finde ich, auch sehr außergewöhnlich. Sie tun auch Dinge, bei denen eigentlich jeder Mensch, der irgendwie diesem ganzen Filmbusiness zynisch gegenübersteht, das kann man auch sehr berechtigt sein, trotzdem in meinen Augen anerkennen muss, dass diese Filme eben nicht den einfachsten und den gewöhnlichsten Weg gehen aus der ganzen Sache. Ich finde zum Beispiel den Snap am Ende von Infinity War extrem mutig. Das ist eine Sache, die nicht hätte gemacht werden müssen, um die Kinotickets für Endgame zu verkaufen.
Ja.
Ich finde es auch nicht selbstverständlich, dass das so wohlwollend aufgenommen wird. Es hätte auch genauso gut sein können, dass sehr viel guten Willen den Avengers und dem MCU gegenüber eher kaputt macht, weil die Leute sagen, Moment mal, Cliffhanger, was ist da los? Wir wissen doch eh alle, dass sie zurückkommen. Ja, die Kinotermine für Black Panther 2 sind doch eh schon gesetzt. Wollt ihr mich verarschen? Und dass dann einfach nicht 3-mal so viele Leute ins Kino rennen, sondern noch die Hälfte der Leute ins Kino rennt. Das finde ich schon durchaus außergewöhnlich und mutig.
Also Infinity War würde ich mitgehen und sagen, ja, das war ungewöhnlich, weil es auch der erste in den knapp 2021 Filmen war, der sowas gemacht hat. Vorher hatten alle irgendwie eine Auflösung. Aber Endgame ist genau für mich genau das Gegenteil. Der war überhaupt nicht mutig. Der hat mich null überrascht. Da konnte man eigentlich schon immer sofort sehen, jetzt kommt das als nächstes, gerade durch diesen Zeitreiseplot. Also ich finde, die Entscheidung, einen Zeitreiseplot zu machen, ist schon das Einfachste. Es ist wirklich das Einfachste, was du machen kannst, wenn du irgendwas ungeschehen machen willst, wenn du irgendwas, wenn du irgendwie Dinge verändern willst, die schon passiert sind. Also Zeitreiseplots sind halt wirklich so das Erste eigentlich, was einem einfällt, wenn man sagt, was könnten wir da jetzt machen? Und die Russos haben ja auch schon gesagt, es gab da jetzt so einige Interviews dazu, wie sie da rangegangen sind und dass sie auch andere Ideen hatten neben der Zeitreise, aber dass sie am Ende dann gesagt haben, naja, warum ist das Offensichtlichste nicht eigentlich auch das Beste für uns? Und das zeigt für mich halt so ein bisschen, dass sie halt nicht mutig waren. Also auch nicht mutig sein wollten. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen, weil wenn du so ein Milliardenpublikum hast, die alle jetzt auf diesen Endpunkt hinfiebern, dann ist es wirklich schwierig, da noch die Leute herauszufordern. Vor allem, nachdem du sie in Infinity War ja eh schon mal gefordert hast. Mhm. Durch diesen Cliffhanger und diesen Magenbox-Moment am Ende, wo alle traurig sind und erstmal vor den Kopf gestoßen. Kann ich verstehen, dass sie das nicht mehr nochmal machen wollten. Ich find's nur aus filmischer Sicht, finde ich's halt uninteressant. Und gerade wenn man die Filme dann nochmal als Ganzes betrachtet, also alle, und das irgendwann immer wieder mal guckt, wird Infinity War auf lange Sicht, glaube ich, der bessere Film von den beiden sein, der interessantere Film von den beiden sein und Endgame irgendwie dann nur noch das Nötige, damit man für sich irgendwie, also so wie die Endnote, das abschließende C für Mozart, so das ist dann Endgame, das nur um sich selbst zu befriedigen, aber so vom Filmischen her finde ich es halt schon wirklich. Ich möchte nicht sagen, es ist lazy writing, aber es ist schon sehr nah da dran, finde ich, diese Zeitreise-Sache. Und sie haben auch ein bisschen drüber gesprochen, an welcher Stelle sie den Cut machen sollten. Hm. Und da gab es tatsächlich auch schon die Idee, den Cut vor dem Snap zu machen. Oder
also den Snap mit in den zweiten Film zu nehmen.
Ja, genau, das, was man mit dem Snap anfängt. Hm. Hätte ich auch nicht uninteressant gefunden, aber die Frage ist dann, wie hätte man Infinity War zu einem Ende gebracht, das hätte ja gar nicht funktioniert. Also dann hätte man den Cliffhanger irgendwie dann
wahrscheinlich müssen,
wenn er auftaucht. Und dann ist, das hätte nicht funktioniert.
Und das meine ich halt eben auch mit,
unmöglich?
Also und auch mit mutig so, ja. Überhaupt irgendwie mit einem Cliffhanger irgendwie zu arbeiten. Also ich war zum Beispiel bei Infinity War überhaupt, also bei mir hat das sehr gut funktioniert. Ich habe auch kein Wissen um die Comics oder so. Ich wusste eigentlich gar nicht, was uns erwartet. Ich dachte, in klassischen Superheldenstrukturen, ja, natürlich ist das Ziel, ist das Ende der große Showdown gegen Thanos. Natürlich wird Thanos besiegt. Das ist jetzt auch keine Überraschung am Ende von Endgame. Aber genau das habe ich halt vermutet, dass wir überhaupt den ganzen Konflikt erst in diesem späteren Avengers, in dem, was wir jetzt als Endgame kennen, dass es überhaupt erst dort stattfindet. Aber dass Thanos dann schon am Ende von Infinity War auftaucht, den Snap macht, es wurde auch immer der Vergleich, ich glaube auch von den Autoren selber, gesetzt zu Empire Strikes Back.
Ja, ganz
Star Wars,
ist der ganz offensichtlich,
auf einer ähnlichen Note endet. Aber ja, aber Steve, glaube ich, erstmal, du wolltest erstmal noch was dazu sagen, oder?
Ich höre euch so aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit Gedanken im Kopf. Also ich glaube ja, dass es tatsächlich wirklich als ich kann die jetzt so die beiden Filme in meinem Kopf nicht mehr so wirklich trennen. Also für mich gehören die quasi zusammen als eine 5,5 Stunden lange Geschichte und Auflösung.
Doppelfolge quasi.
Quasi Doppelfolge. Und ich finde, da funktioniert es auch. Und ich finde auch trotzdem, Endgame trotzdem auch mutig, weil ich hätte zum Beispiel auch nicht erwartet, einfach, dass sie so diesen 3-Stunden-Film so ruhig quasi beginnen und so viel Vertrauen ins Publikum haben, dass sich die Leute tatsächlich da eine Stunde erstmal reinsetzen und es außer einer 2-Minuten-Sequenz quasi keine Action gibt und trotzdem darauf vertraut haben, dass die Leute so mit den Charakteren mitgehen, dass sie da trotzdem am Ball bleiben über diesen langen Zeitraum. Und da finde ich, also von der Struktur her ist auch Endgame kein gewöhnlicher Marvel-Film, finde ich. Also klar, es gibt am Ende wieder diese Schlacht, aber selbst die ist quasi nur Beiwerk, fand ich am Ende. Also
ich denke auch viel über beide Filme zusammen nach. Und für mich ist eigentlich das Finale Infinity War. Endgame ist für mich halt ein Epilog zu Infinity War. Und so hat er sich für mich auch im Kino angefühlt. Es ging mir so, wie du, Steve, am Anfang auch gesagt hast, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe schon immer im Bauch gemerkt, Boah, wir sind hier immer noch bei dieser ganzen, alle sind weg, 5 Jahre später, alle versuchen irgendwie voranzukommen. Wir konzentrieren uns sehr stark auf die erste Generation der Avenger. Okay, aber das war schon für mich überraschend, wie lange ich in dieser Stimmungslage geblieben bin. Mhm. Und in mir hat es schon gearbeitet und hat irgendwie die Minuten gezählt und dachte, so, wo ist die nächste Action-Szene? Wann geht's mal wieder? Es muss doch mal knallen hier. Wir sind bei den Avengers, wir sind hier im großen Disney-Kino. Aber es kam nicht und es kam nicht und es kam nicht. Und auch das finde ich durchaus im Rahmen eines Mega-Blockbusters. Ja. Also das ist immer so der Parameter, den ich dazu mitdenke. Also es ist klar, dass wir hier kein Arthouse-Independent-Kino irgendwie vor uns haben und wir haben nur Trailer gesehen, aber wahrscheinlich, also wenn alles aufgeht und ich gehe jetzt mal vom Besten aus, ich gehe davon aus, dass der Joker-Film filmisch alles, was Marvel jemals gemacht hat, in die Tasche stecken wird, so rein künstlerisch gesehen. Aber diese Avengers-Dinger, die sind halt auf der größtmöglichen Leinwand, auf der größtmöglichen Projektionsfläche, auf denen sie sich abspielen. Und ich habe immer noch Respekt davor, weil ich mir denke, all das hätte nicht sein müssen. All das hätte nicht sein müssen, um auch hier diesen Staffelstab, diesen Pokal, diesen Touchdown zu landen. Der Ball war jetzt 22 Filme lang in der Luft. Der Wurf wurde gesetzt. Es gilt jetzt eigentlich nur noch, das Ding zu fangen und in der Endzone irgendwie zu sein. So. Und eigentlich hätte der Film auch viel, viel Risiko, also mit viel weniger Risiko arbeiten können, um diesen Touchdown irgendwie zu legen. Aber gleichzeitig entscheidet man sich dafür, noch weitere Pirouetten zu drehen, noch weitere Einfälle irgendwie reinzuwerfen. Und das finde ich schon sehr interessant. Und
Aber ich finde, dass diese ganze Exposition, dieser ganze Drama-Akt im ersten Teil war für mich fast nur Mittel zum Zweck. Weil es nur darum ging, gerade von Tony und von Captain America, von Steve Rogers, zu zeigen, wie man, also eine emotionale Fallhöhe auch aufzubauen. Denn nur durch diese erste Stunde ist das Opfer von Tony am Ende so krass. Und deswegen mussten sie es so machen. Und die erste Stunde von Cap ist, dass er realisiert, dass ihm klar wird, dass er nicht weiter machen kann. Er kann nicht darüber hinwegkommen. Deswegen ist ja das Ende dann auch so, dass er in der Vergangenheit bleibt. Nur das, weil er immer wieder, er kommt davon nicht los. Und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so überraschend, ehrlich gesagt, weil ich finde es eigentlich nur eine sehr lange Exposition, die hätte sicherlich kürzer sein können. Klar, hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Und die man aber, glaube ich, deswegen gerne mitnimmt, weil man auch weiß, oh Gott, das wird wahrscheinlich jetzt der letzte Film mit diesen Figuren sein. Und wenn man diese Figuren liebt, gerade Leute, die vielleicht nur das MCU kennen, die Comics nicht so und wirklich mit diesen, wie du schon sagst, so mitgewachsen sind, so eine Konstante, so wie der coole Onkel, mit dem man so größer geworden ist, und dann will man nicht, dass der coole Onkel stirbt, ne? Dann versucht man natürlich so viel Zeit mit dem coolen Onkel zu verbringen wie möglich, und deswegen nehmen die das dankbar an. Aber vor allem habe ich halt mit den anderen beiden Akten so mein Problem. Also aber du willst vielleicht
noch was anderes. Lass uns da gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich will eigentlich auch noch über diese ganze Avengers-Garde noch sprechen, über die erste Runde der Avengers. Ja. Also die hier auch mehr oder weniger die Hauptfiguren sind. Ich will aber noch mal kurz auf diesen Punkt der Unmöglichkeit zurückkommen, weil auch das war mein Gedanke, als ich bei Endgame im Kino saß. Auch das war schon mein Gedanke bei Infinity War. Und also ich versuchte auch meinen Blick zu schulen, weil für mich hat sich auch im Laufe der Jahre gezeigt, die Dinge, die einfach aussehen und selbstverständlich wirken, sind alles andere als das. Und das hat mir schon bei Infinity War, hat mich das durchaus beeindruckt. Infinity War ist in meiner Meinung auch der viel vollere Film. Ja. Der Film, der sich ja hingestellt hat, gesagt hat, größtes Crossover in Entertainment-Geschichte und hier kommen sie jetzt alle zusammen aus allen Filmen. Und ich habe gestern Abend Infinity War nochmal geguckt und muss auch da sagen, der ist nicht perfekt. Aber wie der Film es schafft, so viele Figuren zu jonglieren und selbst fucking Groot bekommt seinen Heldenmoment, indem er sich dazu entscheidet, die Axt, die Thor geschmiedet wird, aufzuheben, um selber Teil dieser Waffe zu werden. Selbst die Leute, die da draußen Bock auf Groot haben, Groot-Fans sind, bekommen ihren Fan-Moment. Bei einem Film, bei dem ich dachte, oh Gott, das wird ja schon schwer genug, drei dieser 30 Helden in irgendeiner Form gerecht auf die Leinwand zu bringen. Und in meinen Augen hat Infinity War diese Masse und Menge an Figuren sehr gut handeln können. Auch da finde ich einen Film wie Age of Ultron, der mit viel, viel weniger Figuren auskommt, viel voller, viel vollgestopfter, viel schwerer irgendwie. Mhm. Und Infinity War war irgendwie leichtgängiger und jetzt auch Endgame, natürlich die Hälfte ist weg, das macht den Film vielleicht auch ein bisschen schlanker und auch ein bisschen einfacher. Aber auch da finde ich das sehr gut und schön, dass eben beide Filme zusammen gedacht, hier jetzt auch die erste Generation der Avengers ihre Momente bekommt, der Abgesang stattfindet und das meine ich so ein bisschen und also das ist ja auch das Erstaunliche bei diesem gesamten MCU. Lasst uns mal zurückdenken an den ersten Avengers-Film. An einem Punkt, an dem wir alle noch da saßen und uns dachten und gefragt haben im Vorfeld, sag mal, geht das überhaupt? Geht es überhaupt, diese Figuren in einem Film aufeinander prallen zu lassen und in völlig unterschiedlichen Kontexten und Filmen vorher und viele, die auch damals gesagt haben, das wird niemals funktionieren, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute diese 4, 5 Filme davor gesehen haben und was ist, wenn man nur Iron Man Fan ist und gar nicht weiß, wer dieser Captain America ist, das kann doch alles nicht funktionieren. Ich weiß ganz genau, wir waren mal an diesem Punkt, ja, den wir so schnell hinter uns gelassen haben, weil der Film A, recht gut funktioniert hat und B, so viele Leute da draußen davon überzeugen konnte, dass er funktioniert hat, dass es schon fast sich so anfühlt, als ob es schon immer so gewesen war, dass es auch völlig konsequenzlos war. Also die einzige Konsequenz war, dass dieser Film funktionieren konnte. Und das war schon mal eine Errungenschaft. Und jetzt springen wir 7 Jahre später gefühlt 50 Schwierigkeitsstufen höher, um zu sagen, nee, wir machen den gleichen Trick, nicht nur irgendwie mit einer Handvoll Figuren und 4 Filmen, sondern wir machen das mit 20 Filmen, weiß ich nicht, 40 Figuren in völlig unterschiedlichen Kontexten, die Guardians, die nie was von den Avengers gehört haben. Also wir bringen noch mehr zusammen und schieben das Ganze halt noch weiter nach oben, größer, höher, schneller, weiter. Und auch das funktioniert. Und das finde ich ist immer noch so beachtenswert, weil in der Zwischenzeit ist viele andere Studios Filme versucht haben.
Ja.
Und es zeigt sich, es ist halt nicht so leicht, wie es aussieht. Sonst hätten es alle anderen auch schon gemacht.
Und es braucht vor allem Zeit. Es braucht diese Zeit. Es braucht halt diese 11 Jahre. Ne?
Oh,
deswegen
ja,
kann ein DC halt nicht als dritten Film direkte Batman gegen Superman machen, wo es noch keinen einzelnen Batman-Film gibt. Also ist halt ganz klar, ne? Wir haben so viel Zeit mit diesen Charakteren verbracht. Das ist, an denen hängt man einfach. Das schafft man halt nicht, innerhalb von 2 Jahren sowas aufzubauen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt auch natürlich. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz, ganz witziger Kniff. Also zum einen wollte ich noch sagen, diese Sache mit dem alle unterzubringen, da haben sie ja bei Endgame jetzt quasi das Gleiche auch nochmal und auch deswegen so ein bisschen nicht so mutig wie bei Infinity War gemacht. Denn sie teilen die Leute in kleinere Gruppen auf.
Stimmt.
Und dadurch wird's erträglich, da sie eben nicht alle immer gleichzeitig zusammenarbeiten. Und das ist filmtechnisch total logisch, weil du kannst keine 10 Leute gleichzeitig immer, das funktioniert
nicht. Kannst du
als ZuschauerInnen gar nicht folgen, weil dann gibt's nur Schuss, Gegenschuss, hier noch, da noch.
Habe ich auch gelesen, ich glaube, die beiden Drehbuchautoren, Christopher Markus und Stephen McFeely, haben, glaube ich, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gelesen, in der New York Times haben die sich hingesetzt oder mit der New York Times haben die sich zusammen hingesetzt und haben auch sehr konkrete und Spoiler-Fragen beantwortet und viel über ihren Prozess auch gesprochen. Und da war, glaube ich, auch die Rede davon, dass die irgendwie auch in einem Moment tatsächlich irgendwie im großen Finale, im großen Kampf, wo dann alle wieder zurück waren, tatsächlich irgendwie so eine Szene geschrieben hatten, wo alle irgendwie auftauchen und gemerkt haben, das resultiert darin, dass jede Figur einen Satz, einen One-Liner sagen kann, weil du das 30 Mal mit allen irgendwie machst und merkst, so redet kein Mensch. Also so, das ist kein Gespräch, sondern das ist ein, wie du sagst, ein Springen von Figur zu Figur. Jeder hat irgendwie die Szene kann gar nicht funktionieren.
Genau.
Und klar, der Trick ist, das Ganze halt runterzubrechen, ja.
Genau. Und das Zweite, was ich halt, auf der einen Seite ist es natürlich genial, auf der anderen Seite finde ich es persönlich eben dann wiederum ähnlich wie den Zeitreiseplot, weil theoretisch musst du keinen einzigen Film vorher gesehen haben, vielleicht Infinity War noch, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, weil der Film ja durch seine Zeitreisen alle anderen Origins erzählt. Also, du musst gar nicht wissen, wer ist Captain America, wer ist Thor, weil sie genau diese Heldenreise, die sie vorher schon alle gemacht haben, nochmal machen. Iron Man muss vom egozentrischen, ich-bezogenen, mir sind alle anderen scheißegal, zum ich opfere mich für eine größere, wichtigere Sache, nur diesmal in der ultimativen Konsequenz, ist genau das, was er im ersten Iron Man gemacht hat. Ja. Thor ist derjenige, der von seinem Überheblichen so tun, als würde er einer Erwartung gerecht werden, dazu finden muss, wer ist er eigentlich wirklich, wird ja sogar so gesagt von seiner Mutter. Und Captain America ist genauso umgekehrt von dem, was Iron Man ist, deswegen treffen sie ja auch so aufeinander. Er ist derjenige, der sich immer schon von Anfang an für alle geopfert hat, aber selber nie da zum Zuge kam. Deswegen vollführt er diesen Weg und geht am Ende den Schritt, dass er sagt, jetzt denke ich auch mal an mich. Und das sind genau diese drei Heldenreisen, die sie in ihren eigenen Origin-Story-Filmen oder in ihren drei Filmen, je nachdem, zurückgelegt haben, machen sie jetzt nochmal. Und deswegen ist es so theoretisch gesehen einfach gar nicht notwendig, dass du diese Filme gesehen hast.
Und das ist auch die perfekte Überleitung. Ich wollte über diese ganzen Figuren nämlich auch nochmal sprechen. Es ist aber eben, und deswegen habe ich auch oft so Erklärungsnot, wenn ich mit Leuten über diese Filme spreche, es sind halt die Charaktere. Es ist natürlich auch eine Serie. Ich bin auch gern bereit zu sagen, es ist nichts anderes als eine Daily Soap, die da stattfindet, die vielleicht mit ähnlich verqueren Plotmechanismen daherkommt und die tote Mutter ist irgendwie wieder lebendig und der Bruder war in Wirklichkeit der Vater, der einmal durch die Zeit gereist ist und so die Geschichten. Aber es sind für mich die Charaktere, es sind für mich die Figuren und auch das ist der Schlüssel, der dieses Filmuniversum, der dieses Franchise für mich eben von anderen stark unterscheidet. Und ich sage es auch an dieser Stelle gerne noch einmal, ich bin schon immer eher den Figuren von DC näher gewesen. Es ist kein Geheimnis, ich bin ein sehr großer Fan der Figur Superman und ich mag auch Batman, Wonder Woman, ich mag bei den Figuren, dass sie eben größer als wir alle sind, dass sie diese mythologischen, griechischen Gottheiten irgendwie aufgreifen, dass die halt auf ihrer eigenen Ebene arbeiten und ich brauche keinen gebrochenen, getriebenen, psychologisierten Superman, in den ich mich irgendwie reinfühlen soll, sondern für mich sind das eben alles nur Projektionsflächen, an denen ich, blödes Individuum, verdammt nochmal irgendwie nichts zu suchen habe. Das sind für mich diese Figuren, aber sie sind bis jetzt noch nicht so auf die Leinwand gebracht worden, wie sie sind, wie sie sein sollten, wie sie eigentlich auch funktionieren. Das ist in meiner Meinung auch der Schlüssel. Ich habe, wie gesagt, kaum Marvel Comics gelesen, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Figuren, die ich in diesen Marvel-Filmen sehe, sich erst einmal nicht dafür rechtfertigen müssen, wie sie sind, sondern sein dürfen, wie sie sind. Und gerade so eine Figur wie Superman, die seit Jahren im Kino versucht wird, irgendwie zu rechtfertigen, zu brechen, umzuschreiben, aus dem einen oder anderen Blickwinkel. Und was wäre, wenn Superman als Alien auf die Erde kommt und ich sitze da und sag mir, Bullshit, gib mir einfach den Superman, den ich seit 75, 85 Jahren in den Comics lesen kann, der ja da gezeigt hat, dass er funktionieren kann. Und das, genau das kriege ich halt bei Marvel. Ich kriege die Figuren, das ist auch dann der erwähnte Kevin Feige, der in meinen Augen der Schlüssel auch ist, weil der sich hinsetzt und sagt, als allererstes glaube ich an die Figuren. Ich glaube, dass die Figuren, so wie sie sind, so wie sie erdacht sind, prinzipiell erstmal funktionieren. Und auch damals beim ersten Guardians haben auch alle gesagt, naja, also spätestens beim sprechenden Baum und dem komischen Waschbär ist die Nummer jetzt auch mal durch. Und er hat gezeigt, nein, auch das kann funktionieren. Auch diese Figuren können funktionieren, wenn wir in erster Instanz an diese Figuren glauben und sie eben nicht aus einer Perspektive heraus inszenieren oder schreiben, die sagen, ja, also eigentlich sind sie ja, also wir wissen schon, dass das irgendwie Quatsch ist und eigentlich und wir schreiben sie jetzt mal so und wir schreiben sie jetzt mal anders und wir versuchen sie mal neu zu erfinden oder irgendwie anders zu denken. Ich habe den Eindruck, bei diesen Marvel-Filmen sind die Figuren so, wie sie sein dürfen und dadurch funktionieren sie halt auch so gut, dadurch machen sie auch so viel Spaß und dadurch habe ich auch im Laufe dieser Filmreihe meine Favoriten gefunden, mein Herz verloren, Filme gefunden, die mir gefallen, Figuren gefunden, die mir gefallen, Konstellationen, die mir gefallen, wenn Tony Stark und Captain America im Civil War aufeinandertreffen und diese unterschiedlichen Weltanschauungen aufeinanderprallen, dann kann ich da mitgehen, weil ich sie schon auf dem Weg dahin verfolgt habe und nicht wie bei Batman, wie Superman vieles einfach hinnehmen muss, vieles erstmal glauben muss, sondern die Figuren sind der Schlüssel zu der ganzen Sache. Und
Ja, das macht halt das macht das natürlich schon auch aus, dass du vorher pro Hauptfigur 3 Filme hattest. Selbst wenn vielleicht der eine oder andere Film davon nicht so gut war, meistens waren es die zweiten. Also gerade Iron Man 2 und Thor 2 sind wirklich auch als Film für die Figuren jetzt nicht besonders interessant, aber dadurch, dass du da wieder 1,5-2 Stunden mit der Figur verbracht hast, wächst natürlich irgendwo auch eine emotionale Bindung. Und ich glaube, das ist das, was du auch meinst. Es geht um die emotionale Bindung zwischen Zuschauerschaft und den Figuren und weniger der Plot oder die Reise oder was auch immer. Das geht um eine emotionale Verbindung. Und das kriegt man halt wirklich nur hin, da stimme ich zu, wenn du genügend Zeit hast, die Leute kennenzulernen in unterschiedlichen Situationen. Und das fehlt natürlich anderen bisher, ja.
Und das ist natürlich auch die große Leistung bei Endgame, Fanservice. Fanservice, der in meinen Augen, der für mich wunderbar funktioniert hat, weil ich nicht wie bei Filmen wie jetzt den neueren Star Wars Filmen das Gefühl habe, irgendwie Honig ums Maul geschmiert zu bekommen und irgendwie in so eine Sache verführt zu werden, die sagt, na, weißt du noch, früher, erinnerst du dich, weißt du, wo das hier herkommt, spürst du es auch, sondern wohlverdiente Fanservice-Momente, die halt eben nicht den Ellenbogen des Filmemachers in meine Rippen jagen und sagen so, guck mal, sondern für sich viel besser funktionieren. Das sind für mich vor allen Dingen die Momente mit Captain America. Das sind vor allen Dingen dann auch die Momente, bei denen ich im Moment erst gemerkt habe, endlich bekomme ich den Moment, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn seit 5 Jahren herbeisehne, aber er kann den Hammer von Thor nehmen und auch er ist würdig. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, also auf Plot-Ebene natürlich würde dieser Film sehr gut auch für sich funktionieren. Aber dann sind wir wieder bei diesem Daily Soap, bei diesem Serienprinzip, das Reichhaltige, so das nicht unbedingt tiefgründige, aber die emotionale Bindung dieser Figuren. Je mehr Filme wir kennen, je mehr wir mit diesen Figuren schon unterwegs waren, desto reichhaltiger ist eigentlich dieser ganze Payoff dieser Figuren.
Absolut.
Und klar, auch wieder ein Wunderwerk der Marketingstrategie an dieser Stelle. Aber lass uns gerne auch über diese erste Generation der Avengers nochmal sprechen, weil da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig, das ist der Film. Das ist der Abgesang auf die Avengers, die wir vor 7 Jahren als OG Avengers im gleichnamigen Film gesehen haben. Ich weiß nicht, Steve, du wirst so ruhig, deswegen möchte ich dich wieder mit reinholen ins Gespräch. Was pick dir gerne eine Figur raus und was denkst du, wenn du an diese Figur denkst und vielleicht auch an den Weg der Figur?
Ja, ich muss mir ganz klar Captain America raussuchen, weil das ist also man hat ja so vor Civil War hat man ja sich so seine Gedanken gemacht und hat sich so seinen Lieblings-Avenger schon rausgeguckt, weil das so dieser Moment war, okay, jetzt treffen sie aufeinander, sie kämpfen irgendwie gegeneinander und da gab es auch diese Hashtags Team Cap oder Team Tony. Da war ich auch schon Team Cap. ich fange mal andersrum an. Also ich fand halt, dass Captain America seinem Charakter in Endgame so unglaublich gut gerecht geworden ist. Und das mache ich an dieser einen Szene fest, so kurz bevor neben ihm so die Dimensionen aufgehen und so alle so rauskommen, ist er trotzdem auch da am Ende wieder der gewesen, der gesagt hat, okay, da steht Thanos mit seiner ganzen Armee, ich gucke um mich rum, es ist gerade niemand da. Was macht er aber? Es ist ihm auch in dem Moment scheißegal und er hätte jetzt auch in dem Moment, hätte er Thanos auch alleine bekämpft. Aber er hat halt gemerkt, okay, er ist halt nicht alleine und er muss es halt nicht alleine machen. Und diese Attitüde hat er halt die ganze Zeit schon. Und es ist halt einfach, er ist einfach der beste Mensch auch einfach, finde ich, in der ganzen Nummer. Also auch moralisch hat er, glaube ich, am wenigsten, wo er sich für schämen muss. Und er ist einfach so, das ist halt einfach so ein Held, zu dem man aufschauen möchte. Und auch wenn das irgendwie so patriotisch ist und Captain America, könnte auch in jedem anderen Land sein, aber einfach so diesen Menschen zu haben, der auch einfach immer das Gute tun will.
Ich habe auch jetzt danach, weil ich war ja auch sehr hungrig und musste mich ja noch weiter mit den ganzen Sachen auseinandersetzen, ich habe ein paar sehr schöne YouTube-Videos, auch Analysen, so Charakteranalysen aus dem MCU mir noch angeschaut. Ich glaube, der Kanal hieß Full Fat Videos oder so. Schöne Charakterstudien zum MCU, die alle noch so zwischen Infinity War und kurz vor Endgame auch rausgekommen sind. Und da war eben auch so dieses, die waren alle noch mit der Prämisse auch so ein bisschen spekulativ, so, wir schauen uns mal an, wer die Figuren sind und waren und welche Wege sie eingeschlagen sind. Und damit können wir vielleicht die ein oder andere Spekulation auf Endgame beziehen und uns mal überlegen, okay, was sind eigentlich so die logischen Konsequenzen, die diese Figuren irgendwie weitergehen können. Und bei Cap ist es halt auch so, dieser nicht nur der herzensgute oder der moralische Vorzeige-Avenger irgendwie, der ja dann im ersten Film auf die Granate springt und bevor er schon überhaupt irgendeinen Tropfen Serum im Körper hat und physisch der Avenger ist, ist es ja eigentlich schon mental und geistig und moralisch. Er ist da ja schon Held und haut er ja auch schon so ein paar Sachen raus, die dann später eben auch immer wieder, auf die immer wieder verwiesen wird, ne? Wenn er da in der Gasse steht und sich vom Bully zusammenschlagen lässt, aber immer wieder aufsteht und der Schlüssel ist immer wieder aufzustehen und sagt, I can do this all day, weil er weiß, so, dass da diese Überzeugung da ist. Und genau das ist der Punkt. So, die trägt er bis zum allerletzten Moment in Infinity War und auch in Endgame mit sich. Er sagt, der letzte Satz in Infinity War stammt von Captain America, von Steve Rogers, der einfach nur verwirrt, erschüttert da liegt, nachdem alle verschwunden sind und sagt, oh my God. So, also der zum ersten Mal irgendwie erschüttert ist, dessen Fähigkeit immer wieder aufzustehen, dessen guter Wille und dessen Wille weiterzumachen halt dann eben auch zumindest am Anfang von Endgame auch so herausgefordert wird. Captain America ist derjenige, so albern wie es klingt, der in der Lage ist, worauf Endgame ja auch so schön zeigt, das Team zusammenzuführen. Er hat die Schlüsselworte, die natürlich auch wunderbare Fanservice sind, er darf am Ende sagen Avengers Assemble. Er ist aber auch derjenige, der, bevor sie durch die Zeit reisen, das Team mit einem heroischen Monolog drauf vorbereitet und Tony ist derjenige, der es anerkennt und sagt, komisch, bei ihm funktioniert's. Ich habe gestern Abend Infinity War gesehen und da gibt's einen Moment auf Titan, wo die Avengers, also Tony und Spidey auf Strange und die Guardians stoßen und es gibt genau den gleichen Moment. Es ist der Moment, in dem ein Team gebildet werden sollte und Tony ist derjenige, der in der Mitte steht und sagt, okay, Freunde, folgender Plan. Niemand hört ihm zu. Er ist gar nicht in der Lage, diesen Plan zu artikulieren. Die Egos prallen die ganze Zeit nur aufeinander. Und das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, so albern und so cheesy, wie es ist, aber da hätte jetzt so ein Captain America gefehlt, der in der Lage ist, die richtigen Worte zur richtigen Zeit so zu äußern, dass alle sich angesprochen fühlen und ein bisschen Monday-Motivation oder sowas über sich
ergehen lassen. Dürfte ihm ja dann auch in Endgame vor, dass er nicht da war. Er sagt ja zu ihm, als er gerettet wird, so, du hast gesagt, wir werden es gemeinsam verlieren.
Ja.
Du warst nicht da.
Ja.
Ja. Und das ist schon ein indirekter Vorwurf, dass es vielleicht geklappt hätte, wenn er da gewesen wäre.
Ja.
Aber ja, klar.
Hm. Ja, genau das. Gut, du hast jetzt schon Captain America rausgegriffen. Das wäre eigentlich auch mein Pick gewesen. Ich überlege ein bisschen und ich glaube, ich greife mir dann tatsächlich einfach mal Thor raus, weil ich über den auch die größten Fragezeichen hatte und auch das Gefühl hatte, was haben sie mit Thor eigentlich in Endgame auch gemacht? Aber auch da, also ja, die Lektion ist nicht neu, die da gelernt wurde. Thor ist derjenige, der wie so viele im MCU so ein kleines Ego-Problem hat. Aber ich, wie gesagt, auch mit der Zweitsichtung, auch das, ja, mit der Wiederholungssichtung von Infinity War. Thor ist derjenige, der eigentlich auch nicht anders denken kann als in Begriffen wie Schicksal, Bestimmung, Vorhersage, die ihm immer wieder wohlgesonnen war. Thor ist derjenige, der schon in Prophezeiungen, in Geschichtsbüchern, in Mythen dasteht, als derjenige, als Odins Sohn, als Herrscher von Asgard, als nächste Generation. Und das ist halt eben auch das Spannende, auch die Verbindung aus Infinity War und Endgame, weil das wirft ihn auch in Endgame so aus der Fassung. Er hat doch sein fucking Schicksal erfüllt. Zu spät. Konsequenzlos. Aber er hat das getan, was immer wieder was er angekündigt hat, was er am Anfang von Infinity War angekündigt hat, als Thanos auftritt und halb Asgard nochmal auslöscht, hat er gesagt, du wirst dafür bezahlen und ich werde dich holen. Er hat's geschafft, aber er hat's zu spät geschafft. Er hat's falsch geschafft. Er hat das Unmögliche ist bei ihm möglich geworden. Das Undenkbare, mit dem Undenkbaren muss sich Thor jetzt auseinandersetzen, nämlich, dass er auch mal falsch liegt, dass sein Schicksal, nur weil es Schicksal ist, nicht in Stein gemeißelt ist. Und das fand ich eigentlich auch recht spannend. Also gut, kann man sagen, gleiche Lektion nochmal gelernt, aber immerhin, ich fand schon, dass das auch in Infinity War eigentlich ein ganz schöner Aspekt irgendwie war. So, ja.
Ja, klar. Also Thors Heldenreise ist dadurch, dass sie auch so ein bisschen losgelöst von den anderen ist, weil er ja nur mit Raccoon, mit Rocket auf Asgard ist und da so in dem kleinen Team und er mit sich selbst klarkommen muss, ist nochmal ein bisschen was anderes. Er macht ja auch vorher die eindeutige physische Transformation durch, die die anderen beiden ja eher nicht so haben, auch wenn man bei Tony schon feststellen kann, dass er sich anders gibt. Er sieht anders aus, Kleidung und so. Und bei Captain America ist es ja so, dass er sich ja dann auch wieder den Bart rasiert und so und trotzdem. Schön fand ich bei Thor, dass natürlich nochmal dieses Zusammentreffen mit Frigga kam. Ich hatte nämlich schon befürchtet, dass es wieder Odin wird, mit dem er diese wichtige Konversation haben muss.
Mit seiner Mutter, ja.
Ja, das, sondern aber diesmal war es die Mutter. Das war schön. Wie sie mit dem Thema Trauma umgegangen sind, fand ich nur halb gut, ehrlich gesagt.
Es war ein bisschen zu lustig, ne?
Ja. Weil auf der einen Seite wollen sie zeigen, was du gesagt hast, er wird konfrontiert mit dieser Unmöglichkeit, wirklich gescheitert zu sein, aber nicht tot zu sein. Weil das war ja das, was er in Infinity War, glaube ich, zu Rocket auch sagt, als die Guardians ihn auflösen. Ich habe deswegen als einziger den Angriff auf mein Schiff, wo alle anderen tot sind, überlebt, weil das Schicksal will, dass ich überlebe. Und das ist ja der Punkt. Und dann sagt er, haben sich viele in meinen Weg gestellt, die alle meinten, sie können mich besiegen, aber ich habe sie immer besiegt am Ende. Und jetzt hast du aber, also für ihn gab es immer nur Sieg oder Tod. Und jetzt hat er aber weder Sieg noch Tod gehabt. Und das ist ja schon irgendwie was ihn vielleicht zur Bahn wirft. Und dieses Trauma, verantwortlich zu sein, weil er eben mit der Axt nicht auf die Hand oder auf den Kopf gezielt hat, das wirft ihn total aus der Bahn und sorgt dafür, dass er sich komplett gehen lässt. Er zieht sich völlig zurück, er weiß überhaupt nicht, er wird depressiv, er lenkt sich nur noch ab, will sich mit dem Gedanken nicht auseinandersetzen. Aber es wird als Lachen und Nummer inszeniert. Das erste Mal, wenn wir ihn mit seinem Bierbauch sehen, in seinem Fettsuit, dann ist es eindeutig, was lustig sein soll, weil sonst wäre es mit anderer Musik inszeniert, sonst würde er auch andere Klamotten anhaben. Big Lebowski wird genannt und das ist ja nun mal was Komödiantisches.
Erinnere dich auch an Tony Stark im dritten Iron Man, der auch
posttraumatische Stressbelastung hatte. Da wurde ganz anders damit umgegangen.
Ja.
Aber trotzdem aber auch in so einer Szene, wie er als Hulk dann Thanos Namen erwähnt, finde ich aber, diese Stimmung, die switcht auch ganz schnell wieder. Da hängt Thor immer auf einmal so am Schlawittchen und Hulk muss so ganz ruhig sagen, ey, lass mich mal bitte los, sonst das eskaliert hier. Also es, ja, das sind ganz viele komödiantische Momente, aber ich finde, man merkt so diese Tragik trotzdem ziemlich gut durch bei Thor, weil auch dann diese Szene mit seiner Mutter, die ist dann auch wieder sehr emotional, da sind halt auch immer diese Lacher dazwischen, aber das ist halt die Figur, wie sie quasi seit Ragnarok irgendwie so aufgebaut haben, ne?
Also, plus, ich finde,
das hat schon gut gepasst zu seinem Werdegang über das ganze MCU.
Ja, also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie das irgendwie ein bisschen mit ein bisschen mehr Substanz, mit ein bisschen mehr Gravitas auch behandelt hätten. Ich glaube auch, dass da einfach im Laufe der Jahre, wir werden mit Sicherheit noch weitere, also den wir jetzt als Thor kennen, die Figur, werden wir mit Sicherheit noch in weiteren MCU-Filmen sehen. Die Tür wird ja auch aufgemacht mit den Asgardians of the Galaxy am Ende so. Ich glaube, dass im Laufe der MCU-Jahre Chris Hemsworth auch gezeigt hat, ey, der kann doch echt lustig sein, der Typ. Also ich werde nach dieser ganzen Nummer mit Zeit und Ruhe nochmal alle Event, also alle MCU-Filme nochmal durchgehen. Also das, was Steve letztes Jahr vor dem Infinity War gemacht hat, werde ich jetzt nach Endgame tun. Mhm. Ich bin gespannt, was für ein Thor ich im ersten Thor-Film eigentlich noch vor mir habe. Ich erinnere mich auch an den einen oder anderen Lacher,
ja,
aber ich glaube, der Film geht noch viel, viel ernster mit dieser Figur und mit dem Schauspieler auch um. Und
es ist vor allem, ich glaube vor allem, auch da ist es der zweite, der viel, viel ernsthafter an die ganze Sache rangeht. Der, ja, erste hat noch dieses Fish-out-of-water-Prinzip, ja, wo er, also, auf die Erde kommt und ho, Kaffee, geil, noch eins, boom. Das war, und der hat viele solche lustigen Momente gehabt. Das ist, das war schon immer in dieser Figur drin, weil es natürlich auch einfach albern ist, wenn du in so komischer Rüstung plötzlich auf die Erde kommst. Also da ist es, glaube ich, wirklich auch ein großes Problem, was der zweite Teil hatte, dass diese lustige Ebene fast völlig gefehlt hat in dem Sinn. Ich muss halt einfach sagen, der Film konzentriert sich halt leider nicht auf alle Original Avengers gleich, sondern nur auf diese drei.
Ja, wer ist denn der dritte? Über Tony Stark, Iron Man haben wir noch gar nicht so,
ja,
viel geredet.
Ja, Tony Stark, Iron Man ist der dritte. Auch da, zweiter Film, völlig in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Der dritte wird auch nur eigentlich davon gerettet, dass dieses Thema posttraumatische Stressbelastung reinkommt, weil der andere Plot, der da sonst so passiert, auch nicht wirklich überzeugt, meiner Meinung nach. Ich habe mir die drei Iron Man Filme vor 2 Monaten einmal alle reingeguckt, weil sie noch auf Netflix waren, glaube ich. Und da muss ich sagen, der einzige, der mich wirklich noch gut unterhalten hat, war der erste. Die anderen beiden haben überhaupt nichts mehr bei mir ausgelöst. Auch der dritte, den fand ich einfach nur noch so, boah, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Und dementsprechend ist es auch für mich gut, dass es jetzt mit Tony Stark vorbei ist, weil ich glaube, die Figur ist auserzählt. Die ist völlig auserzählt. Da gibt's nichts mehr, was man über diesen Charakter noch hätte inhaltlich machen können. Man hätte es nur immer wieder wiederholen können. Und das ist mir jetzt auch nochmal bei Endgame aufgefallen, weil sie dann wirklich diesen Überkitsch-Moment einfügen, dass er dann seinen eigenen Vater noch trifft. Und dann über Vaterschaft reden und so weiter. Das war mir echt dann bewusst, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt genug Vaterkomplex auch gesehen. Also es ist ja nicht nur Tony Stark, der Vaterkomplexe hat, sondern fast alle Männer haben Vaterkomplexe, die Väter haben in diesem Universum. Der Einzige, der keinen Vaterkomplex hat, ist wahrscheinlich Captain America, weil er keinen Vater hat.
Würde mich nicht wundern, wenn Kevin Feige selbst lange Zeit einen Vaterkomplex hatte, ja, den immer wieder in die MCU-Filme reinbringt und seit neuestem selber Vater ist, weil Endgame so schön dieses nächste Generation und was hinterlassen wir hier und wir
Kinder,
ne, so wir, ja, wir geben weiter und wir machen weiter, wir geben weiter, wir übergeben so, ja.
Ja, ja. Aber ich finde halt, man sieht es auch, es gab so einen Shot, nachdem die Avengers Base von Thanos zerbombt worden ist, stehen drei Menschen Thanos gegenüber als allererstes. Und das sind diese drei.
Auf die konzentriert es sich ja auch.
Ja, also aber die Original Avengers sind mehr.
Ja, ja, ja.
Also ich meine, dass Black Widow natürlich da nicht dabei sein konnte, ist klar. Die hat sich ja vorher geopfert. Aber weder Hawkeye noch Hulk stehen da mit dabei. Und auch weder Hawkeye noch Hulk haben für mich in diesem Film eine adäquate Storyline, ein adäquates Auf Wiedersehen, ein Ade, wie es diese drei haben. Also es ist kein Abgesang auf die Original Avengers als Ganze, sondern nur auf dieses Trio. Und gerade bei sowas wie Hulk und im Zusammenspiel auch mit Black Widow fand ich das sehr, 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 sehr schade. Und was mich da auch total gestört hat, ist, ich dachte, es geht viel mehr auch um Hawkeye. Denn der Film fängt mit Hawkeye an.
Wunderbare Szene. Herz ist gebrochen. Ja.
Aber der hat keinen Arc. Sein Arc endet quasi mit dem Opfer von Black Widow. Und dann passiert nichts mehr mit ihm.
Aber dann ist es halt auch so konsistent mit dem vorherigen, was vorher passiert ist. Also Hawkeye hatte halt noch nie irgendwie einen großartigen Arc. Ich glaube, diese Szene mit der Familie in Age of Ultron war die zum ersten Mal. Habe ich auch irgendwo gelesen, für die musste er richtig kämpfen. Die waren drauf und dran, diese Szene da rauszuschneiden. Mhm. Und dann hätte Jeremy Renner so gar nichts gehabt. Also ich finde, sie lassen ihn auch das erste Mal so Schauspielern, so in die Endgame jetzt.
Ich war auch sehr begeistert von Hawkeye in dem Film, weil also hinzu kommt ja war das nicht sogar nach Civil War? Ist er danach nochmal irgendwo aufgetaucht? Aber eigentlich war er auch durch. also die Rente war ja eigentlich auch schon, also in Rente ist er ja eigentlich schon gegangen und er ist ja nur zurückgekommen, weil beim Picknick auf einmal die Familie weg war. So. Er hat sich eigentlich schon aus der ganzen Superheldenreihe, aus dem Dasein irgendwie so verabschiedet. Ich finde es auch sehr schön und eigentlich auch sehr klug, das Ding mit ihm aufzumachen, weil er irgendwo, also klar, es gibt zwei Level der OG Avengers. Wir haben das Trio, was du schon angesprochen hast. Wir haben Captain America, Thor und Iron Man, die halt auch so ihre eigenen Filme bekommen haben, die ja so vier Hauptfilme hatten, bis es denn zum ersten Avengers-Film kam. Also die anderen Figuren waren eher dann, na gut, Hulk hatte auch seinen eigenen Film, über den spricht keiner mehr.
Hulk wurde ja quasi neu erfunden
in Avengers. Aber so gerade Black Widow und Hawkeye, die ja eher auch so die Nebenfiguren auch schon in diesen Film waren. Deswegen finde ich erstmal gar nicht so schlecht, dass die quasi die etwas größeren Figuren. Ich fand das irgendwie sehr rund und sehr gelungen, einfach bei Hawkeye mit ihm aufzumachen, ihn als diesen emotionalen Ankerpunkt in dieser ganzen Superheldenriege irgendwie auch zu haben. Besonders Endgame, eigentlich auch Infinity War, eigentlich ein großer Teil des MCU hat sowieso die menschliche Perspektive irgendwann komplett verloren. Also die Außenwelt findet eigentlich kaum noch irgendwie statt. Also es sind immer nur die Perspektiven der Avengers, der Superhelden und Superheldinnen, die uns diese Geschichten näher bringen, die klassischen Shots von irgendwelchen Zivilisten oder Katzen, die aus dem Baum gerettet werden dürfen, das darf man auch nicht vergessen. Das gibt's ja kaum in diesem Film. Es ist eher eine Superheldenreihe, die unter sich ausgemacht wird.
Es gibt eine Szene in Endgame und die ist nur drin, damit, weil sie als Plot-Device für Captain America funktioniert. Das ist diese Selbsthilfegruppe.
Genau.
Da kriegen wir normale Bevölkerung auf kleinem Level noch mit, aber die ist nur drin, um zu zeigen, ja, Cap hat es nicht geschafft, drüber hinwegzukommen.
Genau. Aber da ist eben Hawkeye derjenige, der diesen Anker setzen darf, der ja auch in Ultron die Absurdität seiner eigenen Figur eigentlich schon laut ausgesprochen hat und gesagt hat, hier fliegen irgendwie Götter durch die Gegend und ein Supersoldat, der 70 Jahre im Eis lag und irgendwelche, irgendwelche Mutanten, die wir nicht Mutanten nennen dürfen, aber ich habe Pfeil und Bogen und ich stehe verdammt nochmal auf und leiste hier irgendwie meinen Teil zu diesem komischen Ding. Und so ein bisschen ist es das hier ja auch. Also er ist derjenige, der noch am ehesten, vielleicht auch so ähnlich wie Tony, aber schon viel früher das bekommen hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt, in Anführungszeichen. Er darf das haben, was die anderen Avengers nicht haben dürfen, nämlich ein Leben. Ja. Ein Leben außerhalb dieses ganzen Zirkus. So,
am Ende, also der gerade im dritten Akt passiert mir dann einfach, da fehlen mir irgendwie ein, zwei Shots mit ihm. Ich kann auch gar nicht genau jetzt, man könnte sich bestimmt einiges ausdenken, aber da fehlte mir was. Und ich muss auch sagen, dass die Szene mit Black Widow, das ging mir zu schnell.
Als sie da gesprungen ist und zum Stein wurde?
Die kommen da an, kriegen das gesagt, dann gibt's einen Cut und dann fangen sie schon an, irgendwie ganz schnell das auszumachen. Und da fehlte mir dann die emotionale Tragweite, als Black Widow sich geopfert hat. Das fehlte mir. Vor allem fehlte es mir, dass es gewürdigt wird. Mir ist schon klar, dass man das rechtfertigen kann. Das sagen ja auch die Russos und die Drehbuchautoren. Dass sie keine Beerdigung kriegt, liegt daran, dass sie nie diese öffentliche Figur war wie Tony Stark. Mal da ganz davon abgesehen, dass bei seiner Beerdigung auch nur seine SuperheldInnen Freunde waren und niemand aus der normalen Bevölkerung, also hätte man genauso gut für Black Widow auch eine Beerdigung so machen können, aber ich verstehe schon, warum sie das nicht, aber das wird alles sehr schnell abgehakt, also auch kameratechnisch, du siehst, wie sie da liegt, dann kommt dieser Swoosh und dann kommt Hawkeye, hat den Stein, ist so kurz so und dann kommt der Schnitt und dann kommt die Szene beim Avengers Hauptquartier, wo er dann so sagt, ja, also wo dann rauskommt, dass sie es nicht geschafft hat, dann haben sie diese eine kurze Szene am Pier, wo sie ein bisschen diskutieren, Hulk schmeißt eine Bank weg und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also mir fehlt diese Würdigung des Todes, vor allem noch nach dem Kampf auch. Das war nur so eine ganz kleine Szene zwischen Hawkeye und Scarlet Witch, wo sie sich gegenseitig sagen, das war, die wissen, dass sie es fürs Richtige, es war was wert, dass sie sich geopfert haben. Und gerade eben bei Black Widow und Hawkeye fehlte mir dann einfach noch ein bisschen mehr. Dafür, dass sie so viel Zeit für die drei anderen verbraucht haben, um das Gleiche zu erzählen, was sie schon immer erzählt haben, hätten sie hier von den 3 Stunden einfach nochmal eine Viertelstunde mehr nehmen können, um den beiden noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
Verzage nicht, denn es ist ja noch lange nicht auserzählt mit den beiden. Obwohl Black Widow tot ist, werden wir mit Sicherheit noch einen Film von ihr über sie bekommen. Ja. Hawkeye kriegt seine Disney-Plus-Serie. Ja, ich weiß nur nicht, was mit Hulk passiert. Hulk ist irgendwie auch noch übrig im Bunde.
Und da wird auch gar nicht gezeigt, was er macht. Das letzte Mal, als wir ihn sehen, ist bei dem Portal mit Captain America.
Genau.
Und dann kauft er nicht mehr auf.
Dann ist ja quasi auch vorbei.
Das ist nach der Beerdigung.
Ach ja, stimmt, war danach.
Dann kommt dann nur noch die Schildübergabe und dann ist ja, aber das stimmt, was mit Hulk jetzt, also da haben wir gar kein Bild, der ist halt einfach da. Der ist immer noch im Hauptquartier. Und
ich wollte gerade sagen, der hat eigentlich auch ein ganz gutes Los gezogen, weil er eben jetzt so dieser Professor Hulk ist. Er ist jetzt in der Lage, beide Figuren irgendwie zu vereinigen. Er ist irgendwie dazwischen, das Beste aus beiden Welten. Ja, aber auch da, ich meine, Hulk war schon immer so ein bisschen irgendwie der, wie sagt man, das Sorgenkind irgendwie in dieser Avengers-Garde, weil er eine gute Nebenfigur ist. Er eine gute Ensemble-Figur ist. Jetzt unabhängig von dieser ganzen rechte Streiterei und der Solo-Film, Solo-Hulk-Film, der bei Paramount, glaube ich, liegt oder bei Universal Paramount, eine von den beiden, und das ist alles ein bisschen kompliziert, aber Disney kann halt nicht einfach so einen Solo-Hulk-Film machen, auch wenn sie es wollen würden, aber mal gucken, wie es mit ihm irgendwie weitergeht.
Ja.
Aber klar, der große Abgesang ist definitiv auch für die beiden Schauspieler gedacht, die sich jetzt auch dazu entschlossen haben, zu gehen.
Ja.
Die dürfen auch gehen. Tony Stark, Robert Downey Jr. und der auch mittlerweile viel zu teuer geworden ist. Und Chris Evans als Captain America. Wobei ich das halt auch sehr interessant finde, weil so Robert Downey Jr. ein definitives Ende bekommt. Also er stirbt, er bekommt die Beerdigung, und ich finde, das Ding ist so gesetzt, dass auch in 10 Jahren, wenn seine Karriere am Boden angekommen sein sollte und er wieder bei Marvel anruft und sagt, ich hätte aber nochmal Lust und für so ein Cameo dürfte mich gerne nochmal bezahlen, wäre es schon sehr falsch, das irgendwie zu machen. Bei Captain America ist immer noch jederzeit ein kleines Aufblitzen, ein Zuzwinkern, ein Cameo-Auftritt immer noch möglich.
Vielleicht wird er jetzt der neue Stan Lee, was das angeht. Man weiß es ja nicht. Brauchen sie ja jetzt.
Da sind auch die genügend Tore aufgemacht worden. Ich meine, er ist nochmal in der Zeit zurückgereist und hat scheinbar nochmal ein 60 Jahre langes Leben in irgendeiner Form, in irgendeiner Zeit, die ihn noch verbracht. Aber bei Tony fühlt sich tatsächlich endgültig an.
Zwei Figuren, über die ich auch noch sprechen wollte. Thanos und Captain Marvel.
Ja.
Thanos, der uns hier als Vergangenheits-Thanos, der gar nicht weiß, was der Zukunfts-Thanos weiß, aber eben hier nochmal so ein bisschen even more evil uns aufgetischt wird, der noch mehr die Schnauze voll hat und auf die Kacke hauen will. Hat mich auch total überrascht, dass der Weg irgendwie auch nochmal gegangen wird. Also ich hätte jetzt auch keinen großen Bösewicht irgendwie gebraucht. Ich hätte da auch jetzt nicht irgendwie den Mega-Endkampf oder so. Ich meine, klar, umso schöner, Tony opfert sich, bliblablub. Aber Das fand ich erstmal überraschend, dass Thanos so irgendwie zurückkommt. Mhm. Klar, einfacher Trick über die Zeitreisenummer, aber gefühlt auch irgendwie ein anderer Bösewicht. Obwohl es der gleiche ist, aber er fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Er fühlt sich total anders an, aber auch, weil er ja auch das ganze Wissen noch nicht hat, ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Endcredit-Scene das dann tatsächlich erst kommt, dass Thanos dann quasi sagt, so, wenn ihr mir jetzt die Steine hier alle gar nicht suchen könnt, dann mache ich das jetzt mal selber.
Ich glaube, das war sogar der erste Avengers, oder? War das nicht sogar 2012 beim ersten Avengers? Nee, da hat er, glaube ich, nur in die Kamera gegrinst.
Genau,
es gibt dann
irgendwann diese Szene, wo er zum ersten Mal den Handschuh anzieht und sagt, so, ja gut, dann mache ich das jetzt mal echt mal selber.
Das müsste am Ende von Guardians gewesen sein.
Das kann sein.
Weil da der erste Infinity Stone ja so richtig auch auf ihn bezogen wird.
Prominent auftaucht, stimmt. Da war er ja auch schon,
Ja,
stimmt.
Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Und dadurch, also für mich ist Thanos hat total verloren, muss ich sagen. In dem Sinne von, der ist total uninteressant geworden als Schurke, weil seine ganze Philosophie irgendwie weggebrochen ist.
Das stimmt, ja.
Es geht ihm jetzt doch wieder nur darum, alles auszulöschen, was ihm im Wege steht. Das ist wieder dieser reine Space-Faschismus, den er da macht.
Er ist zum Plot-Device wieder degradiert worden.
Ja, genau.
Seine Geschichte ist auch durch und auserzählt. Wir haben ja gesehen, wir haben ihn.
Seine Geschichte endet am Anfang, wenn ihm der Kopf abgeschlagen wird.
Genau.
Da ist es vorbei.
Genau.
Und deswegen ist er dann nur noch irgendwie Kreatur X, und das ist sicherlich, also ich hätte nämlich fast ich hatte so ein bisschen doch drauf gehofft, dass sie wieder die Kurve zu den Comics rumziehen. Weil, um das mal jetzt zu erklären, in den Comics macht er das Ganze nicht nur einfach, weil er selber das geil findet, sondern da gibt's eine Figur, die den Tod verkörpert.
Aus Liebe, Hela, ne?
Aus Liebe, ist nicht Hela, es ist wirklich Death. Die heißt Tod.
Ah, ja.
Die Figur heißt Tod. Und aus Liebe zu dieser Figur, die auch als Frau dargestellt wird, er will ja immer imponieren, und womit imponiert man natürlich? Dem Tod, indem er möglichst viele Menschen tötet. Und um beachtet zu werden, macht er diesen ganzen Schmuh im Comics eigentlich. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass das nochmal durchkommt, weil das nämlich dem Ganzen irgendwie noch eine interessantere Ebene gegeben hätte und gleichzeitig eben die Brücke zur nächsten Ebene nach Endgame geschlagen hätte. Mhm. Haben sie jetzt nicht gemacht. Jetzt ist es halt auch wirklich so, also es gab ja nach dem Infinity auch ganz viele Leute, die gesagt haben, oder was ganz viele, einige Leute, die so, ja, eigentlich hat er ja recht, ne? wir leben überbevölkert und bla bla blub und so, und jetzt merkst du halt, okay, nee, das kann man jetzt überhaupt nicht mehr sagen. Erstens hat es nicht funktioniert und zweitens ist es ihm eigentlich auch scheißegal, weil es geht ihm gar nicht darum, dass es den Leuten besser geht. Das hat man ja jetzt gemerkt.
Ja, also mein Eindruck war, dass, wie gesagt, ich muss den auch noch irgendwie ein paar Mal gucken, aber ich hatte den Eindruck, dass er merkt, mit dem Wissen auch nach dem Snap, was dann passiert, dass er merkt, ich meine auch, dass das mal so kurz angesprochen wurde, also auf gut Deutsch gesagt, die Menschen sind einfach zu doof. Die Menschen sind zu doof, seine Brillanz und sein großes Geschenk überhaupt zu sehen, weil die trauern denn irgendwie so nach und die hängen irgendwie so komischerweise an denen, die da irgendwie gegangen sind, und diese blöden menschlichen Emotionen sind da alle im Weg und sind alle gar nicht in der Lage, das Geschenk, das Thanos macht, als Geschenk auch wahrzunehmen. Und das war dann plus eben, dass ihm die Avengers die ganze Zeit da auf den Füßen rumtrampeln. Das war so mein Eindruck, dass er deshalb 5 Nummern hochschaltet und den Evil Genius macht und sagt, ja, dann sind mir die Menschen auch einfach komplett egal. So, wir haben ja auch immer nur die menschliche Perspektive. Wir haben keinen einzigen anderen Planeten gesehen, bei dem die Hälfte irgendwie fehlt, weil es müsste ja eigentlich das komplette, also das halbe Leben des gesamten Universums weg sein.
Da kriegen wir
vielleicht
gut die Kurve.
So, ja, aber vielleicht hätte es tatsächlich irgendwo anders besser oder anders funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte so den Eindruck, dass er eben von der menschlichen Perspektive so enttäuscht war und dadurch sich denkt, ja, dann können wir die Menschen auch komplett auslöschen. Weil
er sagt ja auch, es ist ja ein persönlich. Er hat so viele Planeten schon eingenommen und nie war es was Persönliches. Aber
ja, jetzt wird's
ist es ihm ein inneres Anliegen, jetzt diese blöden Avengers da ein für alle Mal
loszuwerden, ja. Ich meine, ja, das ist sehr simpel und das sind dann wieder Bösewichtmechanismen von vor 10 Jahren.
Aber es liegt halt auch daran, dass er nie genügend Gegenwehr hatte. Ne? Die Leute, die auf den anderen Planeten hatten, eben keine Avengers und keine Guardians und vor allem nicht zusammen. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt zu der anderen Figur kommen, über die wir noch reden wollten, nämlich Captain Marvel. Die ja genau das als Grund angibt, laut Skript muss, dass sie nicht da ist, weil sie eben all diesen anderen Planeten helfen musste. Vorher schon und nach dem Snap nochmal.
Was ich persönlich...
Macht aber Sinn.
Für mich hat das wunderbar funktioniert. Also ich habe da auch nicht so große Wut im Bauch wie du.
Also zum ersten Mal, also ich fand, dass nach Captain Marvel, nach dem Film, wurde einfach im MCU das so aufgebaut, dass sie jetzt der Keyplayer ist. Ich hatte nach Captain Marvel, nachdem ich die gesehen habe, gerade vor allem nach der Endcredit-Szene, hatte ich das Gefühl, okay, sie ist jetzt auch wirklich der Schlüssel.
Ja, sie macht das, was Tony macht, vielleicht den Schnipser da am Ende
irgendwas,
oder sowas.
Es ist auch völlig egal, aber sie ist wichtig für den Film. Mhm. Und dann ist es nicht. Das war einfach eine Erwartung, die selber aufgebaut haben und dann absolut nicht bedient haben. Was natürlich im Produktionsprozess zu begründen ist, macht es aber für mich nicht besser, sondern für mich ist es dann eher eine Kritik an dem Produktionsprozess. Also die Russo Brothers haben gesagt, Captain Marvel hat ihre Szenen gedreht, bevor Captain Marvel gedreht wurde. Das heißt, die wussten erstens nicht, was da passiert, die kannten das Skript nicht. Die wussten nicht, was für eine Figur das wird. Und sie wussten nicht, dass das so mega erfolgreich ist. Aber das ist für mich dann ein absoluter Planungsfehler. Weil, also du kannst, dann kannst du entweder Captain Marvel als Film nicht so aufziehen und nicht so enden lassen. Oder du musst genügend Nachdrehpotenzial da haben, um das irgendwie noch zu drehen. Also oder du musst halt von vornherein, müssen die Drehbuchautoren von Endgame sich mit den DrehbuchautorInnen von Captain Marvel zusammensetzen, um möglichst viel Überschneidungen zu haben. Also ich finde, das funktioniert halt vorn und hinten nicht mit dieser Figur.
Also, ja und nein. Also mein Eindruck ist, also es gibt ja diese Überschneidung. Diese Überschneidung projiziere ich einfach mal auf die Person Kevin Feige. Also selbst wenn die einzelnen Filme nicht miteinander reden können, weil sie parallel drehen oder nicht miteinander reden dürfen. Ich glaube, bei ihm auf dem Laptop oder auf dem Blatt Papier, ich weiß nicht, wie die Sachen abgesichert sind. Ja. Es gibt einen Masterplan und wenn es auch nur irgendwie eine Serviette ist, die in seinem persönlichen Tresor liegt, ich glaube schon, dass er das koordiniert und, das muss man ja auch dazu sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu viel versprochen worden, weil, also rein technisch gesehen ist sie ja eine Schlüsselfigur, weil sie ist diejenige, die am Ende auftaucht und da das komplette Schiff irgendwie dezimiert.
Ja.
Nicht falsch verstehen. Also ich kann das gut nachvollziehen, als Captain Marvel-Fan da zu sitzen und zu sagen, Momentchen mal, also mir wurden hier Dinge versprochen, die ich hier einfach nicht bekommen habe und die Filme machenden Menschen können sich hinsetzen und sagen, also technisch gesehen haben wir genau das versprochen, was du bekommst, aber das emotionale Gefühl ist ein bisschen anders.
Also für mich ist es keine Schlüsselfigur, sondern eine Deus Ex Machina.
Was ich toll finde. Was ich großartig finde, da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen an dieser Stelle. Ich habe auch den einen oder anderen Podcast gehört. Ich habe mir auch die ein oder andere Online-Diskussion in irgendwelchen Foren oder so angeschaut. Ich weiß, ich bin alleine auf diesem Planeten. Ich weiß, ich spreche da nicht für die Mehrheit, aber als jemand, der sehr große Freude an Superman hat und Superman ist die wandelnde Deus Ex Machina-Figur, finde ich das sehr, sehr toll und sehr, sehr schön und sehr, sehr großartig, wie sie zum Beispiel diejenige ist, die das Schiff von Tony aus dem Weltall fischt, die sonnengleich vor seinem Visier erscheint und ihm das zurückgibt, was er nicht mehr hat, nämlich Hoffnung, und ihn da fast schon poetisch zu Boden liegt in diesem Schiff und sagt, ich bin da, um dich zu retten, und auch da wieder zumindest in umgekehrter Bildsprache diese Staffelübergabe zu machen.
Ja,
die nächste Generation, die sich um die alte Garde kümmert und sie pflegt und schmiegt und sagt, ich bin doch da. Es wird doch alles wieder gut.
Diese drei Szenen sind wunderbar. Aber es reichten mir halt keine drei Szenen in dem, was vorher so angedeutet und versprochen wurde. Also das meine ich. Und das
verstehe ich
da
auch voll.
Da finde ich diesen, ja, wir müssen auch auf andere Planeten. Ja, aber dann zeigt es mir. Dann zeigt es mir, was sie auf den anderen Planeten macht. Und wenn es nur 10 Minuten sind, ja, wo man mal so einen Zusammenschnitt, so eine Collage sieht, am Anfang bei der Besprechung, weißt du, wo man diese Holo-Besprechung hat, wo sie sagt, ja, ich muss mich um andere Planeten kümmern, zack, Einblendung, 3, 4 Planeten, dann habe ich zumindest, dann kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen, aber so wirkt es für mich halt nicht rund.
Es ist auch nicht rund und es ist aus dem Grund nicht rund, dass die Filme, die zwischen diesen beiden Avengers entstanden sind, auch so herausfallen.
Ja.
Es ist Ant-Man and the Wasp, ein Film, der einfach vor Infinity War stattfindet,
ja,
was auch selten im MCU passiert ist. Also diese Filme sind ja eigentlich relativ chronologisch erzählt worden. So, klar, mit der Ausnahme Captain America springt am Anfang nochmal zurück. Aber prinzipiell ist das ein Vorangehen, mhm, und du kommst aus Infinity War und gehst 3 Monate später in den nächsten Film und hast vielleicht auch irgendwie die berechtigte Erwartung, ah, es geht ja weiter nach Infinity War, und siehst einen Film, der sagt, nö, davor, das so hat alles noch gar keine Konsequenzen.
Ja,
und am Ende vielleicht mal so ganz kurz. Ja. Und bei Captain Marvel ja eigentlich genauso, der springt halt noch weiter zurück und sagt, na, da kümmern wir uns erstmal gar nicht irgendwie drum, nur um auch in einer Post-Credit-Scene drauf zu verweisen. Da sehe ich auch, dass das Ganze etwas unelegant gemacht wurde, weil ich glaube, dass in der Planung so, also es hätte den Film gut getan, wenn dazwischen nichts gewesen wäre. Wir wissen alle, dass die Filme auch im Laufe der Jahre umgeschoben, nach hinten geschoben, anders gedacht wurden, und dann kam doch noch ein Spidey dazwischen und es hat sich auch viel geändert im Laufe der Jahre bei diesem Masterplan. Aber das finde ich halt auch unelegant. Also das ist halt irgendwie, da merkt man irgendwie auch die Bedeutung dieser beiden Avengers-Filme, dass wirklich gesagt wurde, okay, das hier ist das Finale, das ist sozusagen festgezurrt und darum geht's. Ja, wir haben aber noch 2 Filme dazwischen, was machen wir mit denen? Ja, irgendwie müssen wir mit denen umgehen, also schieben wir das einfach mal so komplett zur Seite. Das
hat mich halt auch so total an die Situation Black Panther und Infinity War erinnert. Da war es genau dasselbe. Du hattest Black Panther, der kurz vorher rauskam.
Ja.
Infinity War war schon längst abgedreht.
Ja, ja, genau.
Dann war das ein Mega-Erfolg. Und in den ganzen Trailern zu Infinity War kam immer Black Panther vor, ganz viel. Und dann waren es genau die Szenen, die auch im Film drin waren und noch eine mehr vielleicht, weil am Ende noch diese große Szene war. Aber es war insgesamt natürlich für Black Panther-Fans auch völlig enttäuschend, weil er eigentlich nicht wirklich ausschlaggebend war. Und du hast vorhin schon diesen einen ikonischen Shot mit den Frauen angesprochen. Auch da muss ich sagen, so schön der in dem Moment ist, er wirkt so ein bisschen showmäßig.
Ja, er ist schon sehr on the nose, aber macht ihn nicht weniger
weil die stehen da, aber Frauen haben in dem Film relativ wenig zu sagen.
Der Shot gibt sich als Payoff, ist aber ein Setup.
Ja.
Und genau das kann man an einem Ding kritisieren. Ja. Er ist ein Versprechen für die Zukunft und so sehe ich ihn als etwas Wohlwollendes und also das ist die positive Seite, für die ich mich sehr bewusst entscheide.
Ja, ja, klar.
Und sage, in 5 Jahren, in 10 Jahren kommt die Abrechnung für diesen Shot. So,
ja,
und dann wird abgerechnet. Wenn wir aber zurückblicken auf die letzten 10, 11 Jahre, dann müssen wir sagen, also es ist schon sehr, sehr bitter,
ja,
dass so wenig Frauen in diesen Film so wichtig sind wie in diesem Shot.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie wir noch weitermachen können. Wir können noch über Motive sprechen. Wir können auch noch die Strukturen der Filme weiter herausarbeiten. Ich glaube, weil wir schon so gut 2 Stunden auf dem Tacho haben, ich würde ganz gerne eher zum Abschluss kommen und das letzte große Thema aufmachen und dabei tatsächlich doch nochmal auch über das MCU sprechen, was wir am Anfang ja auch schon gemacht haben. Also vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurückblicken, vielleicht auch noch ein bisschen ausblicken, vielleicht diesen Film auch nochmal etwas größer in diese Reihe, in dieses Bücherregal der 22 Marvel-Verfilmungen, MCU-Verfilmungen irgendwie stecken. Und wie fühlt es sich an, jetzt wo so ein bisschen auch der Staub sich legt und die große Aufregung namens Endgame erstmal gesetzt ist und wir ein bisschen was erreicht haben? Steve, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich mir jetzt gerade noch so gar nicht wirklich vorstellen kann, in welcher Form und mit welchen Figuren genau und wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe, glaube ich, zu dir auch direkt nach dem Kino gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir noch nicht Anthony Mackie als neuen Captain America, also wirklich in einem Solo-Film irgendwie vorstellen, weil er für mich bisher noch nicht so das Charisma gezeigt hat. Kann natürlich einfach kommen, ne? Sie können sich auch was Gutes ausdenken, eine coole Geschichte, aber zurzeit habe ich da in meinem Kopf noch so ein bisschen Zweifel. Ich weiß natürlich, dass sie das hinbekommen werden und sie werden das hoffentlich auch gut machen, aber ich habe zurzeit kein Bild im Kopf, wie es tatsächlich weitergeht. Und das finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Also ich finde es wirklich gut, dass man jetzt einfach so zurückgelassen wird, ohne viel Informationen. Man weiß jetzt, glaube ich, von 2 oder 3 Filmen, die auf jeden Fall irgendwann kommen werden, was da so kommt. Aber ansonsten sind wir ja so im Dunkeln, dass ich
Wir wissen vor allen Dingen auch von diesen Serien, die auf Disney Plus laufen sollen. Unter anderem auch Bucky und Captain Falcon, die wohl eine eigene Serie bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die bis zum Erscheinen auch noch in Captain Falcon umbenannt wird. Also und da sehe ich auch eine Chance drin. Also nicht nur über diese technischen Aspekte, über die marktwirtschaftlichen Aspekte können wir auch noch ein bisschen spekulieren, was ich eigentlich ein bisschen langweilig finde. Aber dass nach der ersten Staffel MCU in Form von Filmen ein weiteres Standbein in Form von diesen Disney-Plus-Serien aufgemacht wird. Und da muss man auch dazu sagen, bei aller Liebe zu den Marvel-Serien, die es da draußen gibt und den Fans, die es da draußen gibt, ihr habt schon auch gemerkt, dass diese ganzen Netflix-Serien, obwohl sie sagen, sie sind im MCU, meinetwegen auch sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D., schlussendlich alles doch relativ egal ist für die große Nummer. Ich bin gespannt, wie das für diese Disney-Plus-Serien aussieht.
Ich wollte gerade sagen, bin ich ja gespannt, ob sie das jetzt vielleicht ein bisschen ernster nehmen und das jetzt halt doch irgendwie mehr
also Bedeutung ob sie es überhaupt auch wollen, weil das war nämlich auch so das Ding, was ich eben damals immer gehört habe. Die interne Struktur von Disney und von Marvel und vor allen Dingen von Marvel Studios, Kevin Feige, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten gleich, der Mastermind hinter diesem gesamten MCU, hinter diesen 22 Filmen, hatte keinen Bock auf Serien. Da hat die Chefetage gesagt, ey, hier, Avengers, läuft doch gut. Wie wäre es denn, wenn wir hier noch im Fernsehen ein bisschen weitermachen und wenn wir denn auf Netflix auch noch ein bisschen weitermachen? Und er war wohl immer derjenige, der gesagt hat, einen Scheißdreck machen wir mit Serien, ich habe da keinen Bock drauf. Lange Zeit aber unbedeutend genug war, also über sich noch jemanden sitzen hatte, der halt über seinen Kopf hinweg entscheiden durfte. Und diese Personalie ist dann eben auch ungefähr zum Zeitpunkt von Ultron geändert worden. Und vor Ultron kamen hier die Agents of S.H.I.E.L.D. Kiste raus und waren, glaube ich, auch diese Netflix-Deals schon gemacht. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich bin gespannt, ob Kevin Feige jetzt auf einmal Bock auf Serien hat und jetzt auch Bock hat, sozusagen seine wertvollen Figuren wie Loki, Bucky und Falcon, Hawkeye, ich weiß nicht, und hier Scarlet Witch und Vision, die auch noch zusammengepackt werden. Also wir bekommen ja durchaus vielleicht so die zweite, dritte Riege innerhalb dieser MCU-Filme, die es halt vielleicht nicht unbedingt zu eigenen Filmen bisher geschafft haben, aber so als Nebenfiguren unterwegs waren und die vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger in Serienform zu realisieren sind. Das Versprechen haben wir ja auch schon bekommen, dass wir von denen mehr sehen werden. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das können auch einfach nur irgendwelche Was-wäre-wenn-Szenarien sein. Wir haben jetzt gelernt, es gibt Paralleluniversen, zack. Die Disney Plus Streaming-Plattform hat ihre eigene Parallelwelt und zack, da kriegen wir jetzt diese ganzen Figuren in verschiedenen Konstellationen zu sehen und das hat nichts mit den Figuren zu tun, die wir bisher kannten, aber bringt vielleicht auch Leute ins Gespräch und zum Abo, aber naja, also Potenzial in der Richtung gibt es, aber ja, was fällt uns noch ein? Wie kann die Zukunft noch aussehen?
Bevor ich in die Zukunft gucke, wollte ich noch mal kurz auch zurückgucken, weil ich finde halt schon, du hast es auch vorhin gesagt, so es ist eine Unmöglichkeit, also es ist halt ein einzigartiges Ding bisher und dass die das so erfolgreich durchgezogen haben, ist eine Leistung, die man anerkennen muss. Ich persönlich sag ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich die wenigsten von den über 20 Filmen noch mehrmals gucken. Dazu bieten sie mir inhaltlich einfach zu wenig, denn viele Filme sind tatsächlich einfach nur Vorbereitung für den nächsten. Und deswegen wird es vielleicht so ein, zwei Highlight-Movies geben, die ich mir immer wieder mal anschauen werde. Aber ich glaube, für mich ist dieser Abschluss tatsächlich auch ein persönlicher Abschluss. Ich glaube, für mich ist dieses große dreifache Kapitel der Original Avengers und drumherum auch wirklich vorbei. Und dementsprechend, ich find's schön, dass es diesen Abschluss gibt und ich find's schön, was da so passiert ist und sicherlich habe ich natürlich auch zu den unterschiedlichen Filmen nicht immer die gleich wohlwollende Meinung wie vielleicht andere, aber insgesamt habe ich großen Respekt davor, was da geschaffen worden ist und so kritisch ich auch gegenüber Endgame bin, ich finde, es ist schon schwierig, das besser abzuschließen, als sie es jetzt gemacht haben. Es geht bestimmt besser. Es wäre bestimmt besser gegangen. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, war es ein guter Abschluss.
Ja.
Und auch ein befriedigend.
Da wollte ich nämlich auch noch eigentlich auch mit dem Rückblick und mit dem Abschluss. Ich meine, wenn wir auch mal also wie viele Serien, TV-Serien fallen euch ein, die mit einer ähnlichen Fallhöhe so, ich sag jetzt mal, auf den Punkt und vielleicht auch ein bisschen elegant abgeschlossen sind. Also ich weiß nicht, ob ihr damals Lost geguckt habt.
Ja, das ist ja das schlechteste Beispiel für
Abschluss. Ich hab's ja geliebt, das Finale, aber da bin ich auch in der Minderheit,
Bist du, glaube ich, wirklich in der absoluten
Zumindest hier im Raum ist in der Minderheit, ja. Okay. Aber ja, also das ist schon auch eine Leistung, so eine Sache irgendwie so zu Ende zu bringen, dass danach nicht irgendwie
ich sag mal so,
Fandoms brennen.
Drachenserie muss sich jetzt anstrengen.
Ist es soweit?
Musste sich tatsächlich.
So schlimm? Oha.
Ich habe es nicht gesehen, aber ich meine nur, das ist ein ähnlich hoch erwartetes
Ende einer Serie.
Wie es jetzt hier bei MCU war.
Ja.
Und dementsprechend gebe ich dir recht, es ist auch einfach schwierig. Es ist wirklich schwierig, da einen Endpunkt zu setzen, der alle Leute irgendwie glücklich macht, weil du ja einfach unterschiedliche Lager hast.
Ja, Lost ist ein gutes Beispiel, weil zum Ende hin gesagt wurde, übrigens das Lager, das sich in die Charaktere verliebt hat, gewinnt, weil die bekommen tatsächlich einen Abschluss. Die Leute, die sich in die Mystery-Aspekte der Serie verliebt haben, Pech gehabt, wir erklären hier nichts. Oder wir erklären hier nichts zufriedenstellend. Aber wir wollen nicht über Lost diskutieren. Steve wird gerade wieder wach und packt hier gleich den Infinity Gauntlet aus, um uns hier wegzuschnipsen.
Um hier wegzuwemsen. Aber mein Gefühl auf jeden Fall, also nachdem ich das erste Mal rauskam aus dem Film, war ich war ganz schön durch, muss ich sagen auch, weil es halt einfach ein langer, anstrengender Film ist und viel passiert. Aber ich hatte auch so ein bisschen, natürlich, weil auch viel Anspannung abgefallen war, die ich, wie gesagt, vorher hatte. Aber auch ich sehe dem Ganzen jetzt so wohlwollend nicht sagen in die Zukunft. So, also ich sag so, ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, wie es weitergeht eigentlich. Und ich will auch eigentlich gar nicht wissen, was jetzt als nächstes bestätigt wird und welche Casting-Sachen und so weiter. Das ist mir eigentlich schon wieder viel zu viel. Weil ich finde, man kann diesen Endpunkt gar nicht genießen, wenn man jetzt schon über die Zukunft nachdenkt.
Und das macht Disney und Marvel und Feige machen das auch sehr, sehr gut, dass sie genau das jetzt noch nicht tun. Ja, es tröpfeln überall Gerüchte raus und vorsichtige Bestätigungen und in Interviews droppt mal irgendwie ein Titel oder irgendwie ein Comic-Franchise und wir kriegen jetzt auch noch den Spider-Man hinterhergeschoben, bei dem ich hundertprozentig davon ausgehe, dass das einfach auch wieder Firmenpolitik ist, die da den anderen was reindrückt. Ich glaube, Sony hat einfach auf die Kacke gehauen und hat gesagt, wir ballern hier auch schon Trailer raus und also, dass da auch einfach interne Planung irgendwie das Ding ein bisschen frühzeitig vielleicht auch ins Kino bringt oder frühzeitig zumindest ins Gespräch bringt, aber lange Rede, kurzer Sinn, offiziell wissen wir nichts. Offiziell steht nach diesem Spider-Man nichts in den Kalendern. Es gibt, ich glaube, die nächsten 10 Jahre oder die nächsten 9 Jahre auch schon Marvel-Filme ohne Titel, also grob so terminiert, mit Platzhaltern, genau. Also auch die nächsten Jahre werden 2 bis 3 Filme pro Jahr rauskommen. Es wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen, aber auch das finde ich im Rahmen der Möglichkeiten doch recht stimmig gemacht, eben noch nicht diese Diskussion jetzt auch führen zu wollen, um eben Endgame auch so wirken zu lassen, wie er gedacht ist, nämlich als Endpunkt.
Ja, und die Sachen, Serie, die schon feststehen, die sind halt auch gerade für Leute, die nur MCU kennen, absolut nichts sagen. Also wenn da ein Titel ist, der heißt Eternals.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist, was das sein soll.
Ja, und deswegen kann man auch sagen, es interessiert mich auch gerade nicht. Das finde ich sehr gut.
Genau, und also auch die Fortsetzungen, die wir uns auch irgendwie, also die schon mal laut geäußert wurden, und das ist, betrifft eigentlich fast alles irgendwie an Filmen, was es schon mal gab. Also ein Strange, ein Spider-Man, ein Black Panther, ein Guardians. Captain Marvel, ein Guardians, also da ist, muss man jetzt auch nicht irgendwie viel drüber nachdenken und auf die Idee kommen, dass diese Filme kommen, aber es ist erstmal, stimmt, es ist noch nicht Teil der Diskussion, aber interessant, dass du so für dich auch schon sagst, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn du jetzt den, also erstmal nicht.
Ja, erstmal nicht.
So, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich freue mich sehr drauf, jetzt irgendwie diesen Punkt zu haben, an dem man so irgendwie die Stange in den Schnee stecken kann und sagen kann, hier ist die Grenze. Also wir haben jetzt mit Endgame auch so einen Punkt, bei dem es jetzt, glaube ich, endlich auch leichter wird. Da freue ich mich eigentlich auch die nächsten Jahre drauf, auf diese Blicke zurück, auf die nächsten Analysen, auf die nächsten Auseinandersetzungen, die jetzt in einer anderen Art stattfinden können, weil wir zum Beispiel jetzt den Weg eines Tony Stark kennen. Ich, wie gesagt, bereite mich vor, ich freue mich drauf, nochmal durch alle Filme tatsächlich durchzugehen, um dann vielleicht auch Dinge zu entdecken, anders zu sehen, anders zu entdecken, als ich sie vorher eben vielleicht gesehen habe und anders aufzunehmen oder zumindest auch mit dem Ende im Hinterkopf zu schauen und wahrzunehmen. Und das hat mir bisher, haben mir bisher die Jahre MCU auch gezeigt, dass Marvel erstaunlich gut vorbereitet hat. Also so kleinste Momente. Ich kann mich dran erinnern, nachdem ich irgendwie den zweiten Captain America gesehen habe, um dann zurückzugehen in den ersten Avengers. Da waren 2 Dialogzeilen, die schon auf den zweiten Captain America hingedeutet haben, als Steve Rogers irgendwie auf diese Shield-Brücke geht und sich wundert, was die ganzen Monitore zu bedeuten haben. Und Nick Fury noch sehr stolz sagt, kein Problem, Loki finden wir sofort, wir haben überall auf der Erde Augen und Ohren. Und dann mit einem Jahr später, 2 Jahre später, mit dem Wissen, ja, aber genau das wird Cap noch zum Verhängnis, was er in dem Moment sehr gut fand. Also diese Kleinigkeiten, die Filme halt sehr gut, glaube ich, vorbereiten und vorbereiten können. Während gleichzeitig eben auch dieser Blick zurück und auch die große Leistung in dem MCU auch genau das irgendwie auch nicht ist. Also wir reden immer von Masterplan und wir sagen, Kevin Feige, der muss es ja gewusst haben. Und das ist aber auch der Schlüssel einer ganzen Sache. mit Sicherheit wird es einen Masterplan gegeben haben. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und nochmal durchgehen und auch immer wieder versuchen, uns in die Perspektiven der jeweiligen Jahre reinzudenken, also er wird nicht im Jahr 2008 mit dem ersten Iron Man sich hingesetzt haben und gewusst haben, dass in 11 Jahren Avengers Endgame alle Kassenrekorde brechen wird. Der war, glaube ich, sehr mutig zu hoffen, dass sie es bis zu den Avengers schaffen. Ja, genau. So, und das ist nämlich auch der Punkt, weil ich glaube, das wird uns durchaus überraschen, wenn wir nochmal so durch die Filme durchgehen. Nach dem dritten Iron Man war gefühlt eigentlich Schluss mit Iron Man. Und ich glaube, dass es auch die Phase war, wo Robert Downey Jr. gesagt hat, ich bin auch durch mit der Rolle. Hm. Also der Ich-bin-Iron-Man-Moment und hinter mir das Vergangene und ich bewege mich hier in den Horizont in die Zukunft. Den Shot hatten wir schon am Ende des dritten Iron Man-Film, bis dann allerdings klar wurde, ach, Robert Downey Jr. hat doch noch Bock, nicht mehr auf einen eigenen Film. Ich glaube, Homecoming, der erste, habe ich neulich gelesen, dass er 3 Tage arbeiten war und 5 Millionen pro Tag bekommen hat für die Rolle, für den Cameo, für den, was auch immer das war, aber so hat er ja bei den Filmen durchaus weitergemacht, um dann bei den großen Avengers nochmal wieder aufzutauchen. Also, ich glaube, wir werden überrascht sein, wenn wir nochmal durch die Filme durchgehen, wie meisterhaft die vorausgeplant waren und gleichzeitig stümperhaft von Moment zu Moment gestolpert sind. Weil das ist, glaube ich, auch die große Kunst an der ganzen Sache, nicht zu verkrampft daran irgendwie festhalten zu wollen, sich von Gelegenheit zu Gelegenheit auch zu bewegen, auch flexibel zu sein und zu merken, oh, die Guardians funktionieren ja tatsächlich, dann kriegen sie auch noch eine Fortsetzung, dann werden sie auch noch wichtig in einem Avengers-Film. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst dieses MCUs, Geplantheit, so vorsichtig zu machen wie möglich, so flexibel wie möglich zu sein und trotzdem sitzen wir am Ende von 11 Jahren da und ich hatte das Gefühl, das war alles vorbereitet, das war alles in letzter Konsequenz. Es hätte gar nicht anders laufen können.
Aber an irgendeiner Stelle war es das ganz sicher. Also ich finde diesen geilen Moment, dieser Avengers Assemble Moment von Captain America. Ne? Also den hätten sie ja quasi schon im, also haben sie sich ja so lange jetzt mit Zeit gelassen. Ne?
Haben sie den nicht?
Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das schon vorher zu bringen. Und ich glaube, am Ende von Ultron ist so dieser Moment, wo Avengers wird.
Ja, genau.
Und dann ist wieder weggeschnitten. Aber allein da haben sie aber, die haben unter Garantie, da haben sie schon gewusst, nee, genau diesen Moment, den bringen wir jetzt noch
nicht.
Heben wir uns auf für in 5 Jahren.
Aber das ist der Punkt. Da kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, den haben sie sich aufgehoben mit einer vagen Vermutung und Hoffnung, wann sie ihn auspacken und dass sie ihn in 5 Jahren beim letzten Film der Reihe vielleicht auspacken werden. Aber mit Sicherheit noch nicht in Stein gemeißelt, wann, wo, wie, in welcher Situation der gesagt wird. Das ist so der Punkt. Also ich glaube, sie sind flexibel genug.
Glaube ich auch.
Ich glaube, es gibt zu allen Filmen und allen wichtigen Momenten und besonders bei Endgame, glaube ich, alle erdenkbaren Möglichkeiten ausformuliert, um sich dann für die richtige in den Momenten zu entscheiden.
Ich glaube auch, es gibt bestimmt für jeden von diesen Momenten, und da gab es ja in Endgame schon einige, gibt es bestimmt 3 andere Möglichkeiten, die wir nicht gesehen haben.
Genau.
Die auch irgendwo mal auf dem Zettel standen.
Allein der Moment in Ultron, wenn Captain America, Steve Rogers, in dieser Party-Szene an einem Hammer von Thor rumrüttelt. Und wir jetzt alle uns die Frage stellen, hätte er ihn damals schon hochheben können?
Oder war er noch nicht worthy?
Oder war er noch nicht würdig für die ganze Nummer? Den Moment hätte man auch nicht mehr aufgreifen müssen, damit der Moment toll war, weil er war schon damals toll und wir haben schon damals uns den Mund fusselig geredet und haben die Pointe schon gefeiert in diesem Moment. Aber das dann nochmal wieder aufzugreifen und darauf zu rekurrieren, das ist halt, und das meine ich halt, das ist auch das Gute an diesem Film in meinen Augen. Das ist das Tolle. Es wirkt alles so selbstverständlich und so rund und so offensichtlich und natürlich. Ich glaube, im stillen Kämmerlein war das durchaus auch schmutzig geplant und spontan entschieden und aus der Not eine Tugend gemacht. Und also ich möchte nicht wissen, wie robust diese Maschinerie MCU tatsächlich läuft oder ob da nicht doch auch irgendwo ein Gummiband und ein Centstück aushelfen muss, damit das ganze Ding nicht auseinanderfällt. Also
Ich finde halt, man weiß, glaube ich, zu wenig über die Rolle und Person von Kevin Feige, um wirklich einschätzen zu können, wie viel an ihm hängt. Also mir wird der manchmal ein bisschen zu sehr hochgejazzt als das Übermastermind. Das kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen, wie da, weil alles, was wir an Interviews kriegen, ist natürlich immer positiv, sowohl von den RegisseurInnen, außer von denen, die halt rausgekickt wurden und die sagen nichts mehr, weil sie nicht dürfen, die haben alle NDAs unterschrieben, ist ja klar, also
ja.
Die geschassten RegisseurInnen, die werden natürlich nie, die können dann vielleicht in 10 Jahren, wenn die NDAs abgelaufen sind, mal irgendwann sagen, ja übrigens, dieser Kevin Feige, den er so feiert, der ist ein richtiges Arschloch, kann sein, ich weiß es nicht, vielleicht sagen sie auch, übrigens, dieser Kevin Feige, den ihr alle so abfeuert, der ist wirklich cool. Der war nicht schuld, sondern jemand anders oder was auch immer. Also das wissen wir halt einfach nicht. Deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen, ob das jetzt alles sein Mastermind ist oder ob es einfach auch viele, viele gute kreative Köpfe sind, weil die unterschiedlichen Regisseure, die da mitgearbeitet haben, schon durchaus ja auch viel mitbringen und er dann halt einfach sich nur schön bedient hat. Das klingt auch jetzt wieder so negativ, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Dass es mehr Teamarbeit ist, als es dann schlussendlich aussieht, weil Feige ist derjenige, der die Interviews gibt, die Kappe auf dem Kopf trägt und sagt, ich habe den Plan, wenn wir nach vorne kommen.
Was da aber so ein bisschen dagegen spricht, ist, wir haben ja dieses andere große Franchise, Star Wars, da haben wir eine ähnlich mächtige Person mit Kathleen Kennedy. Und da sieht man ganz klar, meiner Meinung nach, da funktioniert es halt nicht so gut. Und das mache ich da schon so ein bisschen an der Person irgendwie fest. Kathleen Kennedy ist natürlich eine super Produzentin, schon immer auch gewesen. Aber ich finde, da merkt man jetzt so, dass sie vielleicht zu sehr nur geschäftlich denkt und nicht so im Stoff drin ist, wie Kevin Feige das ist bei den Comics. Der ist halt ein super Fan, super Geschäftsmann und super Produzent, halt alles in einem. Und so eine Person gibt's bei Star Wars zum Beispiel gerade nicht. Und ich glaube, so dieses
Ja, aber ich meine, also ja und nein, ich gebe dir recht. Auch Kathleen Kennedy ist da eine ganz andere Person. Ja. Aber zum einen haben wir einfach viel weniger Filme, so dass jeder, der schlecht ist, natürlich auch für der schlecht angenommen wird, auch völlig anders wirkt für die. Und viel anders, also ich würde es eher tatsächlich mit dem DC EU vergleichen. Die hatten ja auch einen Mastermind mit Snyder und da hat's nicht funktioniert und der ist auch ein riesen Comic-Fan gewesen. Also ich glaube, das ist ganz einfach von den einzelnen Personen und den
Rahmenbedingungen.
Von den Rahmenbedingungen auch, ne? Also bei der DCEU hätte ein Kevin Feige wahrscheinlich auch nicht wirklich viel ausrichten können, weil einfach das Studio dahinter alles viel zu schnell gemacht wird und dann hat ein Film nicht funktioniert, dann haben sie gesehen, okay, Suicide Squad, da müssen wir sofort wieder was anderes machen und oh, die Leute mögen Guardians, jetzt müssen wir ganz viel Humor reinbringen beim Justice League Film und so. Da kann auch dann jemand wie Kevin Feige nicht mehr oder Feige nichts mehr viel ändern. Also es kommt auch immer drauf an, wie viel Freiheiten hat man, mit wem
arbeitet. Guter Punkt. Wie du sagst, dass Disney, Marvel und die Rahmenbedingungen dieser Filme sind natürlich auch eine große Wand. Ich habe aber eben vor Jahren auch schon gelesen, also dass halt dieser Kevin Feige früh bei Marvel war und auch dieses wandelnde Lexikon tatsächlich war und so in diesem Unternehmen gearbeitet hat und eben dann bei schon anderen Filmen, wie eben bei Spider-Man und ich glaube auch bei den Sachen, die davor schon versucht wurden zu produzieren, aber nie so richtig auf die Füße kamen oder auch diese Fantastic Four-Filme, die da in Mitte der 2000er kamen, da trägt er auch schon Produzenten-Credits, weil er, glaube ich, so diese Marvel-Schnittstelle damals war, so nach dem Motto, wie gehen wir mit den Figuren, wir brauchen Wissen um die Figuren, um die Welten und dann gab es immer ihn, der so da ein paar Fragen beantworten konnte und daraus aus der Frustration heraus, diese Filme zu sehen, die entweder ziemlich scheiße waren oder so erfolgreich, dass sich Marvel hingesetzt hat, am Kopf gekratzt hat und gefragt hat, Moment mal, wieso kriegen wir nur so ein paar Mille für die blöde Lizenz, während das große Geld der Film selber aber macht. Daraufhin ist dann ja die Idee entstanden, selber Geld in die Hand zu nehmen, sich Kredite zu holen und eben dann dieses MCU zu starten. Und da war er eben so entscheidend. Und es gab aber eben lange Zeit den Marvel-Chef, der Chef des Verlags, die sind ja dann auch erst im Laufe der Zeit eingesackt worden von Disney, aber dieser Marvel-Chef ist wohl auch so ein Trump-Supporter bis hin, glaube ich, zu irgendwelchen Audienzen jetzt im Weißen Haus und also sehr nah auch an der Person Trump dran und von dem Marvel-Chef, ich glaube Ike Perlmutter oder so ist der, also wie gesagt, das ist ja immer nur Information aus dritter Hand, aber ich habe zum Beispiel eben auch gelesen, dass er so einer war, der gesagt hat, niemand möchte einen weiblichen Superhelden im Kino sehen, das wird eh nicht funktionieren, das lassen wir mal. Und eben diese Person ist 2015, ich weiß nicht genau, was sie mit ihm gemacht haben, ob sie ihn rausgeworfen haben, ob er immer noch da arbeitet, aber zumindest wurde er so ausgehebelt, dass Kevin Feige jetzt nicht mehr an den Perlmutter meldet und Perlmutter meldet an Mickey Mouse, sondern Kevin Feige kann direkt mit Mickey Mouse reden und sagen, ich brauche hier aber irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche 500 Millionen Dollar, um diese beiden Avengers-Filme zu produzieren und ich will aber Captain Marvel als Superheldin haben und für meinen Masterplan brauche ich noch einen Black Panther-Film und wenn wir schon dabei sind, hier einen Streaming-Service aufzubauen, dann will ich noch die vier Serien sehen. So, das ist eben seit 2015 wohl erst möglich und dadurch, ich meine, man kann ja auch ab 15 einen gewissen Wandel durchaus erkennen innerhalb der Marvel-Filme. Aber
meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, würdet ihr jetzt, sagt ihr jetzt, der hat es so gut gemacht, der kann jetzt die nächsten 10, 15 Jahre und die nächsten 20 Filme als Mastermind weiterhin überdingsen oder sollte da jetzt auch ein Wechsel, ein Staffelübergabe stattfinden, eurer Meinung nach?
Ich denke da so drüber nach, wie ich auch über, das ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber wie ich über Apple nachdenke. Also der Chefdesigner bei Apple, Johnny Ive, der Mann, der seitdem Steve Jobs 97 zurückkam, der Chefentwickler, der Chefdesigner wurde, der all das zu verantworten hat, was wir heute als Apple wahrnehmen. Den iPod, das iPhone, das iPad, die Macs, all das, was danach entstanden ist, ist sehr, sehr wichtig über diese Person. Das hat er nie alleine gemacht, das war immer ein Team, aber in dem Moment, wo der Mensch per Pressemitteilung bekannt gibt, dass er in Rente geht, ist eigentlich der beste Moment, um Apple-Aktien zu kaufen, weil die Aktie erstmal ordentlich in den Keller gehen wird, weil dieser Mensch so wichtig ist. Und so ähnlich sehe ich auch Kevin Feige. Wenn Kevin Feige irgendwann mal sagen sollte, ich höre jetzt auf, das war's, ich gebe den Fackelstab weiter, dann ist erstmal eine Menge Unsicherheit da. Das glaube ich schon. Der Schlüssel ist aber, und da glaube ich auch, dass die entsprechenden Leute klug genug sind und er selber wahrscheinlich auch. Der Schlüssel ist halt auch vorher ein Team aufzubauen. Ähnlich wie hier bei Endgame dafür zu sorgen, dass nicht von heute auf morgen irgendjemand Unbekanntes daherkommt und sagt, ich mach's jetzt weiter, sondern dass du es halt vorbereitest. Dass du halt Leute reinholst, einarbeitest und ja, eine Menge Wissen auch weitergibst. Und ich glaube schon, dass auch andere Menschen in der Lage sind, das zu tun, was er tut. Ich glaube aber, dass der Schlüssel, den er und Marvel für sich gefunden haben, der auch jetzt nicht so die große, das große Geheimnis ist in meinen Augen, sondern in meinen Augen ist der Schlüssel, glaub an diese Figuren. Mhm. Vertraue darauf, dass das, was da vor Jahrzehnten in den Comics entstanden ist und seit Jahrzehnten in den Comics wächst und gedeiht und erzählt wird und sich ausprobieren darf, glaub erstmal daran. Und das, wenn wer auch immer da weitermacht, glaube ich schon, hat alles Nötige oder hat eine gute Voraussetzung, um dieses MCU auch weiterzubringen. Ob es das muss, ob wir das brauchen, ob wir überhaupt die nächsten 10 Jahre weitere MCU-Filme brauchen, die auch nach 20 Filmen in einer großen Explosion enden, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ich bin zumindest interessiert.
Ich glaube, es wäre total interessant, auch zu gucken, ob du das Publikum jetzt überhaupt so komplett so mitnehmen kannst, so wie das bisher passiert ist. Weil ganz einfach diese große Geschichte, die alle verfolgt haben, ist ja nun vorbei.
Ja.
Und ich finde es ganz spannend, dann jetzt zu sehen, wie sie das jetzt schaffen wollen, da wirklich so diese Millionen von Menschen weiter mitzunehmen, wieder mit komplett neuen Figuren, die wieder noch kein Mensch kennt und wie sie das hinkriegen. Also da bin ich wirklich mal gespannt.
Ob's die Leute auch annehmen.
Ob die Leute auch annehmen oder ob die Leute jetzt sagen, puh. Meine Favoriten sind weg. Jetzt wieder von vorne anfangen, wieder mich emotional auf ganz andere Leute irgendwie wieder einzulassen. Habe ich da überhaupt Lust drauf? Oder mache ich dann nach dem ersten Film, der mir nicht gefällt, mache ich dann einen Strich drunter und sage, nee, komm. Das war früher viel besser, das ist nicht mehr mein MCU, so nach dem Motto. So aussteigen kann ich mir auch vorstellen, dass das
kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich möchte auch nicht erstmal die Person sein, die den ersten richtigen Film, also die nächstes Jahr mit dem ersten Superheldenfilm hinterherkommt, welcher auch immer das sein wird. Gemunkelt wird sowas wie Eternals, gemunkelt wird, ich glaube, der Black Widow-Film oder so. Egal, was es ist, ich glaube, das allein, also auch jetzt auf Spider-Man Far From Home, also ich möchte nicht in den Schuhen stecken der Leute, die nach Endgame kommen und sich auf einmal an Endgame messen müssen und in diesen Größenordnungen irgendwie eingeordnet werden. Und gleichzeitig, ja, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwie, also wie würde man überhaupt weitermachen? Machst du jetzt mit dem nächsten Film, also Frühjahr 2020, wir sitzen wieder im Kino, wir kriegen eine Post-Credit-Szene, am Ende dreht sich dann Galactus um und sagt, dann muss ich mir die Erde doch mal genauer anschauen. Oder also, was da auch immer die Lösung sein wird, es wird, glaube ich, nicht leicht.
Ich kann nur raten, da vielleicht mal doch in das Quellenmaterial reinzuschauen.
Achso, du weißt schon, wie es weitergeht?
Nein, wie es weitergehen könnte, auf jeden Fall, weil in den Comics gibt's nach dem klassischen Infinity-Steinen noch drei andere Infinity-Storylines zum Beispiel. Und eine Figur haben wir auch schon kennengelernt, die eigentlich schon längst hätte dabei sein müssen und die aber bisher nur in einer Post-Credit-Szene angedeutet wurde. Und zwar
die Katze aus Captain Marvel.
Adam Warlock.
Genau. Ja. Adam Warlock ist bei Guardians of the Galaxy 2 am Ende, weil dieses goldene Volk kreiert den am Ende und sagt, meine finale beste Kreation, ich nenne ihn Adam. Und es sieht aus wie dieser Adam Warlock. Und Adam Warlock ist eigentlich das kosmische Wesen schlechthin. Und da gibt's dann Infinity Konflikt und Infinity War 2 und was weiß ich nicht alles. Also, und ganz ehrlich, es gibt auch auf der Erde noch genügend Dinge, die passieren. Wir haben ja jetzt die Skrulls auch noch mit, haben wir.
Secret War Geschichte.
Secret War kann als nächstes einfach passieren. Das ist, dass die Skrulls, diese Shapeshifter, die Erde dann doch infiltrieren als böse und sich als SuperheldInnen ausgeben und so weiter und überall drin stecken. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, soweit ich das verstanden habe, über die Lizenzen jetzt doch die, da gab es jetzt nur diese Serie, die Nicht-Mutanten, sondern
die Inhumans.
Die Inhumans mit reinzubringen. Dann gibt's Avengers vs. Inhumans zum Beispiel. Die X-Men sind jetzt auch theoretisch lizenzrechtlich Teil davon.
Fantastic Four.
Also ich sag dir, es gibt da so viele Möglichkeiten. Ja. Und auch Plotlines, wie gesagt, ist alles möglich. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass die keine Ideen oder keine Vorlagen, wie sie weitermachen. Die Frage ist eher wirklich, ob die Leute es annehmen. Nehmen die Leute es an? Das ist, glaube ich, das Problem, was jetzt so ein bisschen ansteht. Aber ich denke, die Fanbase ist trotzdem so groß und die Zeit bis dahin reicht auf jeden Fall aus, weil ja jetzt doch Spider-Man sehr früh kommt, dass die Leute dann Anfang, Mitte nächsten Jahres zum nächsten Sommerblockbuster 2020 hungrig genug sind, um zumindest dem ersten Film eine Chance zu geben. Und wenn sie es da richtig machen, und da werden sie sicherlich auch schon in der Post-Credit anfangen zu teasen, dann sind die Leute sofort wieder dabei. Sie brauchen halt nur irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Und dadurch, dass du ja nicht alle weg hast, sondern die Guardians zum Beispiel sind noch da und Captain Marvel ist da und Black Panther ist noch da, Spider-Man ist da, du hast noch genügend der zweiten alten Garde, damit nimmst du die Leute mit und die neuen fügst du dann so langsam eins nach dem anderen an. Ob das jetzt, die Frage ist zum Beispiel, ob sie jetzt weiterhin Single Origins machen werden oder ob sie dann zum Beispiel zu Team-Ups-Filmen übergehen. Ob sie dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt She-Hulk und Spider-Woman als Team-Up-Film, um die Leute reinzufügen. Das sind halt die Dinge, über die ich mir eigentlich keine Gedanken machen will.
Aber schon angefangen hast,
Gedanken. Ja, jetzt werde ich ja gefragt.
Aber auch noch ein guter Punkt, also wenn wir ein bisschen Wünsch dir was spielen können. Ich würde mir wünschen, dass wir, ich kann ja nicht genug kriegen von dem Scheiß. Also für mich könnte es ja auch noch irgendwie 5 Filme pro Jahr werden und noch weitere Serien oder so. Ich hoffe, dass die Zukunft auch stilistisch und vielleicht auch erzählerisch sich anders anfühlt. Wir haben jetzt mit Infinity War und Endgame das Finale der Infinity-Saga, wie es irgendwie jetzt bezeichnet wird. Wir haben aber gleichzeitig Tür und Tor aufgestoßen in alle möglichen Richtungen. Wir haben so viel, trotz Gefühl eines Endes haben wir so viel Potenzial da. Wir haben eigentlich diese 5 Jahre Snap, die überhaupt nicht erzählt sind, die kaum erzählt sind, die allein schon als Prämisse für Serien, für vielleicht auch Filme, aber die erzählt werden könnten. Wir haben Zeitreise. Ja, also wir wissen alle, dass Zeitreiseprämisse die beste Grundlage für die schrägsten Komödien sind. Also die Asgardians of the Galaxy hätte ich auch sehr, sehr gerne zurück in den 80ern gesehen, um Peter Quill komplett irgendwie durchdrehen zu lassen, wenn er auf einen jungen David Hasselhoff trifft, der im Knight Rider-Auto sitzt oder solche Geschichten. Also Zeitreisen könnten uns die verrücktesten Geschichten erzählen. Gleichzeitig haben wir Paralleluniversen, die aufgemacht wurden. Also es wäre ja, also ich sag ja, ich finde den Scheiß ja geil. Also gebt mir Anthologiefilme, gebt mir eine Reihe in der Reihe, macht ein Unterlabel auf, so ein bisschen das, was bei den X-Men mit den Origins versucht wurde. Ich will eine eigene Serie von Filmen, die überhaupt nicht fortlaufend erzählen, aber im selben Paralleluniversum spielen, und pro Film kriege ich irgendwie eine Frage beantwortet, die eben sagt, was wäre wenn? Was wäre, wenn Captain America gar nicht im Eis gelandet wäre? Wie wäre die Geschichte dann irgendwie weitergegangen? Was wäre, wenn Pepper Potts Iron Woman geworden wäre? Nur als sehr naheliegende Beispiele. Aber genau diese Dinge, die in verschiedensten Varianten noch irgendwie gemacht werden könnten, damit vielleicht auch die Leute, die sagen, ja, ja, das Haupt-MCU, das läuft da hinten, das interessiert mich schon gar nicht mehr, nach Endgame war ich raus, aber so ein bisschen wie es jetzt auch DC versucht, diese Filme, die gar nicht zusammenhängen, und dann wirft man da mal so einen Joker-Film, der Potenzial hat, in die Runde. So, das wäre geil, wenn das bei Marvel irgendwie auch funktionieren könnte.
Aber da bleibt halt zu erwarten, ob das den normalen Kinogänger, sage ich jetzt mal, der nicht so wie wir sich da ganz doll mit beschäftigt und da drin steckt und Casting News und ich kenne noch die Storyline, sondern die einfach nur ins Kino gehen, diese Filme gucken. Da bin ich auch schon mal beim Joker schon mal gespannt, ob das für die nicht zu viel ist, ob die sich dann nicht denken, hä, aber im nächsten Suicide Squad ist Jared Leto wieder der Joker und was soll das jetzt hier? Also ob sie sich da drauf einlassen wieder, das Publikum. Und gerade auch bei Marvel, weil hier sind wir jetzt auf diese Serielle und alles baut aufeinander auf, alles ist miteinander verknüpft.
Ich glaube, dass das funktionieren kann. Das muss vielleicht auch gar nicht im Kino funktionieren. Vielleicht ist es bei Disney Plus als Minifilm, ja, lass das Ding irgendwie nur ein paar Millionchen kosten und experimentier viel. Warum nicht? Macht das Ganze auch in der Inszenierung komplett eigen oder anders. Oder mach es als Animationsfilme. Pixar, klopft da mal an, gehört ja auch irgendwie zum gleichen Haus. Ja, genau. Und Kurzfilme oder was. Also erzählerisch habe ich das Gefühl, obwohl wir alles verdichtet und zugemacht haben hier mit diesem Film, ist gleichzeitig alles aufgestoßen und aufgeblüht, was irgendwie noch in Zukunft möglich ist. Und das ist eigentlich so das Ding, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die nächsten 10 Jahre MCU sich anders anfühlen, ja, als die vergangenen 10 Jahre
MCU. Auf welche Art und Weise auch immer.
Genau, das ist nicht mein Job, das zu wissen. Dafür werde ich zu schlecht irgendwie bezahlt und das ist auch nicht irgendwie Aufgabe dieses Podcasts.
Nö.
Aber wenn das irgendwie da bei Kevin Feige auf der Serviette auch nochmal irgendwie rauskommen würde, wäre das wenigstens sehr glücklich.
Da bin ich bei dir. Ich möchte auch ein anderes MCU irgendwie haben, als es jetzt war. Das kann sein, dass es weiblicher und diverser wird. Das kann sein, dass es What-If-Stories gibt's ja im Comic-Universum genügend auch, worauf man sich beziehen könnte. Das kann in der filmischen Kreativität sein, das kann in den Stories sein. Hauptsache, es ist nicht nochmal 15 Jahre das, was wir schon hatten.
Ja.
Weil das wäre tatsächlich für mich das Langweiligste. Und das wäre für mich auch der Grund auszusteigen. Irgendwann.
Mhm. Ja.
Aber das ist auch gleichzeitig das, was halt am gefährlichsten ist. Weil mit dem Gleichen verdient man halt erstmal viel Geld. Ne? Also deswegen, da bin ich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie es einfach so weitermachen, weil ich hatte ja schon gerade ein bisschen kritisiert, dass es bei Infinity jetzt beim zweiten Mal Endgame nicht so viel Neues gab, und ich habe das Gefühl, das werden die so weitermachen. Aber ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe es wirklich wie du, dass es anders wird.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Hm. Wir wünschen uns ein anderes MCU, damit Tony Stark nicht umsonst gestorben ist. Ja?
Und Black Widow.
Ja, aber Tony Stark! Und Black Widow. Und Vision. Und Gamora, zumindest in einer Inkarnation. Aber ja, yeah. Also
Avenge the Fallen.
Genau das. Genau das. Ach, was da auch alles möglich ist. Ich meine, was, man weiß ja nicht, was sich Tony Stark beim Snappen noch alles gewünscht hat. Ja?
Ja, so viel mehr kann er sich nicht gewünscht haben, weil nur ganz kurz nochmal jetzt diese Runde. Ich dachte, wir hören schon auf, aber Hulk hat ja den ersten Snap gemacht. Und der hat ja schon gesagt, er hat versucht, die anderen zurückzuholen, es mehr besser zu machen und hat es nicht geschafft. Also das geht, glaube ich, nicht, dass da Tony noch mehr gemacht hat. Aber das ist jetzt schon wieder, da driften wir ab in diese, was alles möglich wäre.
Und da müssen wir in 10 Jahren nochmal zusammenkommen.
The Lost 5 Years und so gibt's vielleicht dann wirklich als Serie mal. Fände ich aber auch spannend, ja. Also da reden wir dann in 10, 15 Jahren, machen wir nochmal einen Podcast.
Oder, und jetzt passt auf, Meister der Überleitung, wir reden auf der Comic Invasion darüber. Ich weiß ja gar nicht, ob das auch Thema sein wird, aber ich glaube, auf so einer Veranstaltung wird man nicht drum herum kommen, auch diesen Film zumindest irgendwie bei einem Bierchen und bei einem Kaffee zu besprechen. Ja. Hast du dich schon darauf vorbereitet? Sollen wir vielleicht noch Diagramme für dich irgendwie zeichnen oder noch irgendwelche, also so Material vorbereiten?
Ja, gerne. So welche, so die Timelines, wie sie zusammenhängen, die einzelnen Filme, was parallel läuft und
ich habe da mal was vorbereitet.
Aktstrukturen.
Genau. Ich habe da noch so mehrere Ordner im Regal stehen. Ich habe mir 10 Jahre Gedanken gemacht.
Also ähnlich wie beim MCU ist bei der Comic Invasion alles möglich.
Sehr gut, sehr gut. 11. und 12. Mai.
Genau.
In Berlin, ja. Ich habe die Website jetzt gar nicht aufgeschrieben, comicinvasion.de.
Comicinvasionberlin.de.
Ah, sehr gut. Oder halt, ne, Google ist euer bester Freund, da findet
genau,
ihr eben auch.
Genau, wir sind natürlich auch auf Twitter und Instagram.
Genau. Kommt vorbei, schaut es euch an, du hast gesagt, es ist kostenlos, es gibt keinen Eintritt, keine Tickets, die man irgendwie lösen muss. Das ist doch die beste Voraussetzung, um tatsächlich vorbeizuschauen. Und dann geht's weiter bei Polygamia mit 2 Podcasts. Ihr habt das aufgeteilt in 2 Ausgaben und habt auch nochmal ausführlich über Avengers gesprochen. Also wer nach 2,5 Stunden hier noch nicht genug hat, darf natürlich sehr, sehr gerne da drüben auch nochmal reinhören. Und ja, ich glaube, das ist genug der Werbung. Zeit für die Eigenwerbung. Auf secondunit-podcast.de wird auch weiter gegrübelt und diskutiert. Natürlich ist der Kommentarbereich sehr, sehr offen und sehr, sehr freudig für eure Gedanken, Meinungen. Auch gerne so rückblickende Fazits zum MCU, zum was macht ihr nach 11 Jahren und wie blickt ihr auf die nächsten 10 Jahre? Also all das, was wir hier auch gemacht haben, dürft ihr sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren lassen. Ich gehe davon aus, dass heftig gespoilert wird, weil wir haben es auch schon getan. Also ja, ihr seid eingeladen, bei uns im Blog das Ganze zu tun. Wir sind auch bei Twitter und Instagram und all diesem Gelöt, aber das Beste ist immer noch das eigene hausgemachte und selbst geklöppelte Blog. Deswegen secondunit-podcast.de. Schaut vorbei und ja, ich bin jetzt auch froh, erstmal ein bisschen durcher zu sein mit dem MCU als sonst. Aber gleichzeitig.
Fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich auch echt erstmal gut an. Ne?
Es ist die Wir Lehre, haben es geschafft,
die Lehre,
oder?
Die Lehre ist ja, da, aber meine, man hat sowas geschafft. Ja.
Aber gleichzeitig habe ich ja schon auch sehr, Bock noch sehr. Auf den nächsten Spider-Man. Also.
Ist ja auch offiziell erst der Abschluss von der 3. Phase. Hat ja Kevin Feige gesagt.
Ja, ich glaube aber auch nur, weil ihm da einer reingedrückt wurde. Ich glaube, er wollte noch gar nicht über diesen Film sprechen und muss es jetzt, weil Sony sagt, mach mal. Aber ja, wir gucken weiter, wir machen weiter und mit Superhelden wird es auch in Zukunft nicht wenig und nicht langweilig. So, jetzt aber raus hier aus der ganzen Nummer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druve, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.